Ich mag unser Intro immer noch. Hallo, wir sind wieder zurück. Die beleuchteten Brüder sitzen sich zum ersten Mal seit, ich habe keine Ahnung, Ende Februar gegenüber. Benny.
Tim. Hi. Zuletzt saßen wir uns gegenüber bei der Folge Nichts über Corona.
Ja. Richtig.
Und dann kam Corona.
Und dann kam Corona.
Und wir wurden getrennt.
Aber jetzt hat uns Angela Merkel uns die Erlaubnis erteilt, dass wir uns treffen, denn auch sie hat eingesehen, dass wir systemrelevant sind und deswegen hat sie die Maßnahmen gelockert. Wir dürfen uns sehen, wir sind 2 Haushalte und weniger als 10 Personen. Das ist in Ordnung.
Das wäre schlimm, wenn wir so ein 10-Personen-Kollektiv wären.
Nur du und ich. Ja. Nur du und ich 10 Personen sind. Also, Benny, ich habe dich jetzt zum ersten Mal gesehen seit vielen Wochen. So lange haben wir es, glaube ich, möglicherweise noch nie nicht gesehen.
Das
so
glaube ich nicht.
Gar nicht.
Ich glaube, seit es die beleuchteten Brüder gibt, haben wir uns so lange nicht mehr gesehen.
Auf jeden Fall ist das ist was ziemlich Besonderes. Ich habe mich sehr gefreut, heute hierher zu kommen und würde gerne wissen, alles Togo bei dir?
Alles Togo. Ist das ein Spruch von dieser Kindersendung?
Das ist so ein Spruch von Jugendlichen, würde ich Togo? Sagen.
Ja, Togo? Es gibt auch so eine Kindersendung, die Togo
auf
heißt.
Kika, glaube ich,
ist das. Mhm. Ich glaube, daher kommt das.
Kann sein. Also?
Alles Togo bei mir tatsächlich. Ich sehe, du warst beim Friseur.
Ja, du auch.
Ja.
Das tat dir... Aber das war wirklich bitter nötig bei dir. Ich finde es auch ein bisschen schade. Ich hätte dich gerne noch mal mit deiner geilen Matte gesehen.
Die war krass.
Die war super heftig.
Ich glaube, wenn ich noch ein bisschen länger durchgehalten hätte... Hätte ich es endlich geschafft, einmal ein Langhaariger zu werden.
So richtig mit Zopf,
ja.
Mit so einem Man-Bun.
Ich habe ja so krass dichte, volle Haare.
Ich weiß.
Ich glaube, dass das beeindruckend wäre, wenn ich so richtig lange Haare hätte.
Was? Wo
so schulterlang.
Schulterlang.
So wallendes Haar.
Ja. Hast du jetzt die Chance verpasst?
Ja.
Das hätte man sich vielleicht mal...
Ich halte es nicht durch.
Ich war gestern beim Friseur tatsächlich und... Ich wusste nicht ganz genau, was ich möchte, weil mein erster Impuls war zu sagen, ratze kurz, weil zweite Welle kommt bestimmt, wer weiß wann. Und dann kann ich wieder so und so viele Wochen nicht. Deswegen lieber auf Sicherheit spielen, wie es ist so wie eine Bank einzahlen.
Hast du aber nicht gemacht, sehe ich.
Habe ich nicht gemacht, weil ich das mit verschiedenen Menschen besprochen habe und mir gesagt wurde, sieht doch auch so ganz gut aus, bring doch einfach nur mal ein bisschen Schnitt rein. Und dann habe ich das mit der Friseurin besprochen. Und dann meinte sie, ja, sie macht das jetzt mal erstmal so, kürzer machen kann man immer noch. Hat sie ja recht. Deswegen.
Dann warst du zufrieden mit dem Ergebnis und bist von dann gezogen.
Ja, das bin ich. Und ich habe mir überlegt, glaubst du, nein, ich möchte andersrum anfangen. Meine Idee wäre für, wenn jetzt jemand hier zuhört, der zufälligerweise einen Friseursalon hat oder vielleicht einen PR-mäßig berät, einfach mal damit werben, hier wird nicht über Corona gesprochen, weil ich wette, es gibt keinen Friseurladen in ganz Deutschland, möglicherweise auf der ganzen Welt, die jetzt, nachdem sie geschlossen waren, wieder öffnen dürfen, wo es mal einen ganzen Tag lang vorkommt, dass nicht das Thema Coronavirus aufkommt.
Ja, so ähnlich wie unser Podcast.
Es ist, ja, richtig.
Also,
aber
diese eine Folge.
Das ist ja nun mal immer diese potenziell unangenehme Situation, wo man mit einer fremden Person auf engem Raum eingefercht ist und darauf, man einfach ein Gespräch aufgezwängt bekommt, wie im Taxi manchmal.
Da haben wir drüber geredet.
Da haben wir drüber gesprochen und ich glaube, dass einfach, also Corona hat ja jegliches Smalltalk-Thema abgelöst. Man redet ja nicht mehr über das Wetter, man redet ja nur noch über Corona.
Ja.
Und wenn man über das Wetter redet, in Verbindung mit dem Coronavirus, was das bedeutet, was man jetzt alles nicht machen kann, wenn es die Sonne wieder scheint.
Aber das kriege ich gar nicht so viel mit, weil ich wegen Corona tatsächlich nicht mit so vielen Menschen rede.
Als du beim Friseur warst.
Ja, war da denke ich gerade drüber nach. Ich glaube, da haben wir nicht über Corona gesprochen.
Wirklich nicht. Das erste
also
Mal mit Mundschutz.
Ganz am Anfang war wahrscheinlich so, ich habe wahrscheinlich gefragt, weiß ich nicht mal, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen... Als es darum ging, wie lange, da habe ich dann sowas gesagt wie, ja, ich habe schon vor Corona, war ich schon eine Weile nicht da. Sowas. Aber ich glaube, wir haben auch insgesamt wenig geredet. Und das ist beim Friseur bei mir häufig so.
Schön.
Ich mag das ja auch nicht so. Ich sitze da einfach und genieße das so ein bisschen, wie beim Zahnarzt. Da kann ich mich auch so, haben wir auch schon mal
drauf gefallen
lassen.
Fallen lassen, genau.
Und das ist beim Friseur auch so, das ist so eine richtige Pause am Tag. Ich saß heute irgendwo an einem schönen sonnigen Platz und habe einen dickflüssigen, geilen Kakao getrunken. So fast eine Mischung aus Pudding und Kakao. Und da saß auch ein anderer, das war einfach so ein Hauseingang in der Sonne. Und da hat er einen Espresso getrunken und hat einfach so, das war so wie 5 Minuten Ruhe, bevor er zur Arbeit fährt. Und der sah so entspannt und zufrieden aus in der Situation. Und so fühle ich mich auch beim Friseur, weil ich nicht über Sachen nachdenke oder so, sondern einfach nur mich schneiden lasse.
Ein kurzer Urlaub vom Alltag.
So ein bisschen, ja.
Schön.
Und ich sitze da, ich kann nicht weg, ich kann auch nichts machen, ich gucke auch nicht in mein Handy. Es ist einfach so eine richtige Pause. Und das genieße ich und da mache ich auch selten Gespräche. Und nee, ich glaube, da war nichts. Aber ich habe beim Friseur ein Problem gehabt. Und zwar bin ich überhaupt kein Bonuskartentyp. Ich habe keine Payback-Karten und keine Treuepunktesysteme. Und ich lehne das immer alles ab, weil ich da keinen Nerv drauf habe, so 20 Karten bei mir zu haben und dann zu gucken. Was ich aber mache, sind manchmal diese Papierkarten. Wenn du dir 17 Mal hier was gekauft hast, kriegst du das 18. Mal was umsonst. Und beim Friseur habe ich so eine Karte. Und ich bin da seit 4 Jahren. Und ich habe jetzt in 4 Jahren offensichtlich erst 10 Schnitte oder sowas gehabt.
Kann es nicht mal sein, dass du die auch mal vergessen hattest und dass deswegen
ja,
nicht abgehakt wurde?
Kann auch sein, dass
bist ich mal mehr als 10 Mal zum Friseur gegangen in 4 Jahren.
Ja, es kann auch sein, dass ich mal bei einem anderen Friseur war. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwann nach einem sehr langen Zeitraum endlich diese Karte voll gehabt. Und beim aktuellen Besuch wäre mein kostenloser Schnitt dran gewesen.
Und?
Jetzt war der Friseurladen hat aufgemacht, nachdem sie 8 Wochen zu hatten und keine Kunden hatten.
Ja.
Und ich habe so lange darauf hingefiebert und ich konnte jetzt einfach nicht den Move bringen und meine
Bonuskarte. Hast du jetzt eine neue Bonuskarte angefangen?
Nee, ich habe gar keinen Stempel mir geben lassen.
Alles klar. Wurde dir angeboten?
Nein.
Okay.
Aber, scheinen wir ein bisschen verzweifelt.
Aber ich muss sagen, dein Friseur hat einen guten Job gemacht. Nicht nur, dass er dich nicht dicht labert mit unnötigen Quatschthemen, du siehst auch richtig schnittig aus.
Ich kriege viele Komplimente für die Frisur.
Zu Recht.
Obwohl ich finde, dass ich einen ziemlichen Standard-Männerschnitt habe.
Nein, das ist aber auch einfach deinen geilen, dicken Haaren geschuldet, dass sie auch einfach gut fallen, ja, wenn du sie jetzt nicht hart durchwuschelst die ganze Zeit.
Wenn die jetzt aber zu lang wären, dann fallen sie einfach so mit ihrem ganzen Gewicht, wie Bleifäden. Ja. Und das ist echt schlecht um mein Gesamtgesicht bestellt. Ja, das war mein Problem mit der Bonuskarte, aber irgendwann werde ich sie noch einlösen.
Ja, die Zeiten kommen bestimmt, wenn das alles hier vorbei ist, ne? Ganz kurz zur Information an die wenigen Leute, die letzte Folge, Folge 18, gehört.
Warte.
Was ist denn? Ist doch alles in Ordnung.
Nee, mach dich gerade nicht weiter, du hast alles gut.
Alles ist gut.
Bam! Da hast du wieder Spaß beim Schneiden.
Ja, nee, das schneide ich nicht. Ich will auch mal zeigen, mit was ich mich hier immer rumschlagen muss.
Es sah so aus, als hätte es gefreezed. Es hat hier nicht mehr ausgeschlagen und so. Wirklich?
Ja, habe ich gesehen, aber gib ihm doch mal ein bisschen Zeit. Außerdem hast du ihn wieder seit 8 Wochen an dem PC, deswegen ist es auch kein Wunder, dass er so ein bisschen hakt. So, also.
Für die Leute, die Folge 18 nicht gesehen haben, wir sind nämlich in Folge 19. Eigentlich sind wir in Folge 21.
Die übrigens. Folge 18 gehört haben und sich gewundert haben, warum heißt die jetzt plötzlich anders. Wir haben sie nochmal umbenannt im Nachhinein. Wie ihr gehört habt, haben wir die letzte Jahr aufgenommen, ganz kurz bevor sie erschienen ist. Und ich musste sie noch direkt mit meinem leichten Besowski-Kopf da fertig machen. Und da habe ich den erstbesten Titel genommen, der mir einfiel. Das war Alles über 36 Fragen.
Ja.
Und im Nachhinein fand ich doch den Titel Alles über Krane etwas besser, weil man da auch wie einen kleinen Lerneffekt hat, wenn man nämlich die korrekte Pluralbildung von Kran lernen
eine
möchte.
Eine von 2 korrekten Pluralbildungen.
Ja, aber die...
Ich möchte dann nochmal darauf hinweisen.
Aber die offizielle Fachsprache. Und wir möchten hier doch in der offiziellen sachlichen Fachsprache bleiben.
Ich möchte euch empfehlen, denn bei Spotify, wenn ihr das darüber hört, wird das nicht angezeigt, euch mal unseren anderen Link zu diesen Folgen anzugucken. Ich weiß nicht, wie der geht. Porridge, Podigy.com/Bedebu-Podcast oder so. Ich weiß es überhaupt nicht, wie man da hinkommt. Ihr werdet es vielleicht finden auf einer Wild Goose Chase durchs Internet. Da gibt es nämlich Untertitel für unsere Titel.
Ja.
Und die sind urkomisch.
Ja.
Oft.
Ja, das stimmt. Es gibt sogar noch mehr Geheimnisse, die sich in unseren Folgen verstecken. Ich weiß nicht, ob die jemals irgendjemand rausfinden kann. Aber wenn ich diese Folgen fertig schneide, kann man ja ID-Tags vergeben. Und man hat bei den ID-Tags immer die Möglichkeit, auch einen Kommentar einzugeben. Und jede Folge hat einen anderen eigenen Kommentar in den ID-Tags. Das wird niemals jemand herausfinden, selbst wenn ich es jetzt sage. Mein lieber Benni, du hast ein kleines Spielchen vorgeschlagen. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Ich bin mir noch unsicher, ob das funktioniert.
Ja.
Aber ich bin da offen und ja, du möchtest was sagen.
Ich habe eine Idee, wie wir es besser machen können, aber du darfst das Spiel gerne vorschlagen.
Also so wie ich das Spiel verstanden habe, und ich glaube, ich habe es mit einem Satz von dir verstanden und du hast es mir trotzdem mehrfach versucht noch zu erklären. Wir haben ja unsere berühmten Notizen in unseren jeweiligen Handys, wo uns Beobachtungen und wo wir Dinge für die Ewigkeit festhalten oder bis zum nächsten Podcast, die wir besprechen möchten, Merkwürdigkeiten aus aller Welt, Erfahrungen, die wir teilen wollen, Gedanken, die es wert darüber zu sprechen sind. Und deine Idee war, dass man ein Spiel daraus macht, dass ich mit deinen kryptischen Inhalten versuchen muss zu arbeiten und umgekehrt, ohne dass wir den Kontext dazu geben.
Ja.
Und ich habe ein paar Sachen, die sich dafür sehr eignen und du hoffentlich auch.
Sehr. Ich habe gedacht, wir machen das nämlich so, weil einige eignen sich nicht,
ja,
dass man die Notizen des anderen bekommt und sich eine aussuchen darf.
Hm.
Die besonders.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, ich
du kannst mir auch eine zuwerfen. Nee, das ist vielleicht noch besser.
Ich habe etwas, das ist auch die letzte Notiz, ich habe, die ist wirklich perfekt dafür, weil wahrscheinlich kennst du mich so, ich will gar nicht zu viel vorweg sagen. Bist du bereit?
Ja, ich will noch mal ganz kurz erklären, weil ich muss es ja nicht nur dir dreimal erklären, sondern auch den Zuschauern. Es geht nicht darum, dass ich errate, was du damit gemeint hast, sondern dass ich die Notiz aufnehme und so tue, als hätte ich selber das und würde das einfach jetzt
alles klar
erläutern. Los geht's,
ich bin bereit. Die Notiz lautet: Andi Scheuert ist wie die Krefelder Affen.
Scheiße, ich weiß nicht, wer Andi Scheuert ist.
Unser Verkehrsminister.
Andreas.
Ich nenne ihn Andi. Ich habe ihn mit Y geschrieben. Ich dachte mir, das ist ein Andreas,
der... Scheuer.
Scheuer. Habe ich Scheuer?
Ja,
ich habe
Scheuert gesagt. Bei Andi Scheuert denke ich nicht an unseren Verkehrsminister.
Andreas Scheuer.
Also, ja, das ist natürlich, ich glaube, das kann ich leicht aufnehmen. Ich glaube, ich treffe auch genau, was du meintest. Unser lieber Andi, man möge ihn mit Y schreiben, an dicken Graffitis an jede Wand in eurem Stadtteil. Hashtag Andi lebe, müsst ihr überall hin taggen. Der hat großes Glück gehabt. Nicht nur ist er ein Überlebenskünstler, im Gegensatz zu den Krefelder. Also ich weiß nicht, vielleicht...
Auf der Ebene Überlebenskunst haben die nicht so gut abgeliefert.
Vielleicht das kann man damit sind testen. Die Affen auch gute Überlebenskünstler gewesen. Ich glaube, wenn man Andi Scheuer mit Feuerwerksraketen in einem Käfig beworfen hätte, wäre er auch verbrannt. Schätze ich mal.
Möglich.
Aber er ist ja auch nicht ein Überlebenskünstler im Rüdiger Neberg-Sinne, der gestorben ist.
auch kein gutes Beispiel.
Im politischen Sinne. Andi Scheuer hat Dinge getan, wo du denkst, oder man weiß ja auch nicht mal, ob getan, er hat sie auf jeden Fall zu verantworten in seinem Ministerium, wo man denkt, was reitet dieses Land, diese Bundeskanzlerin und diesen Mann, dass der immer noch Verkehrsminister sein darf. Das ist ein klassischer Fall von, sorry, man muss auch mal innerhalb einer Legislatur jemanden entlassen.
Größter Fail wahrscheinlich Maut-Einführung.
Ja.
Die Autobahnmaut, die zu einem politischen, wirtschaftlichen Desaster geworden
ist. Und die entsprechenden Untersuchungsausschüsse haben nicht nur das hervorgetan, sondern auch noch weitere Details über Verträge und was der Minister wusste und was nicht. Es ist furchtbar. Die Leute auf Twitter schütteln alle den Kopf und denken, wie kann der Mann das geschafft haben? Aber hier kommt Corona um die Ecke und plötzlich lübt das und er darf sogar Dinge organisieren, die relevant sind für die Welt und helfen. Und keiner spricht mehr über Desaster, Andi, sondern alle sagen, ja, einer der Mitglieder der zurzeit ganz handlungsfähigen Bundesregierung.
Also ein weiterer Profiteur bei Menschenbilder Emotion 2020 mit Günther Jauch, der nicht nochmal mit seinen Verfehlungen von Anfang des
Jahres. Genau, und das ist die Brücke zu den Krefelder Affen. Wegen die Krefelder Affen wird er nicht erwähnt. Allerdings muss man sagen, Corona hat das Überleben von Andi Scheuer gesichert. Corona hat nicht das Überleben der Krefelder Affen gesichert. Aber er hat, Corona hat dafür gesorgt, dass die Verfehlung von Andi und den sehr treffsicheren Raketen, die auf die Affen geschossen wurden, beide in Vergessenheit geraten sind.
Das waren Himmelslaternen.
Himmelsleiter, richtig. Chinesische, übrigens. Auch eine Parallele.
Alles Böse, was Menschen tötet, kommt aus China. Also. Richtiger wäre der Satz natürlich auch gewesen, Andi Scheuer ist wie die Menschen, die die Krefelder Affen angezündet haben. Aber das war nicht so griffig. Und aber du hast natürlich völlig richtig und gut auf den Punkt gebracht. Genau das war mein Gedanke. Ein weiterer Profiteur einer weltweiten Pandemie.
Andreas Scheuer.
Andreas Scheuer. Rest in peace. Nein. Rest in peace an die Affen. Und danke, dass es... nein, du bist ein Arschloch. Hör auf zu sein in deiner Position. Nicht generell. Ja. Aber du bist einfach kein guter Typ.
Ich glaube, das ist übrigens Gutenberg, der sich verkleidet hat.
Wegen der Optik oder wegen der Inkompetenz?
Das ist einfach, da passt vieles zusammen.
Große Klappe.
Aber ich glaube, Gutenberg ist noch ein bisschen cleverer. Naja, was sagst du zu Rüdiger Nehberg?
Ich habe da keinen großen Bezug zu gehabt, zu diesem Mann.
Ich erinnere den aus der Mickey Mouse, wo er immer die Vogelspinne auf dem Kopf hatte, auf der Glatze. Ne, das war beeindruckend.
War da nicht auch mal Blackfacing-mäßig als Schwarzer verkleidet in irgendeinem Betrieb?
Nein, stopp.
Nein?
Du verwechselst zwei etwas ähnlich aussehende Menschen und du verwechselst Günter Weihrauch mit
Rüdiger Nehberg. Ja, stimmt.
Günter Weihrauch ist der Typ, der sich bei der Bild eingeschleust hat, der als Kunstkraft gearbeitet hat, der sich als Schwarzer...
Genau. Lebt er noch?
Ja, Günter Weihrauch lebt noch und Rüdiger Nehberg nicht. Günter Weihrauch ist also im Überlebenstraining besser als Rüdiger Nehberg. Allerdings ist Rüdiger Nehberg auch älter gewesen.
Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz schon mal predikten, innerhalb der nächsten... 18 Monate wird Britney Spears sterben.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Die hat doch gerade irgend so ein krasses, furioses Corona-Dings gehabt, wo sie irgendwie ein altes Foto als neues Plattencover veröffentlicht hat und alle staunen, wie toll das geworden ist.
Das habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß, sie hat irgendwie schon zum zweiten Mal ihr Haus angezündet, versehentlich, weil sie irgendwie nicht mit Kerzen umgehen kann. Und die Society-Experten vermuten, dass es daran liegt, dass sie auf Antidepressiva ist und deswegen etwas gedämpft.
Aha, und das wusste ich nicht. Ich dachte, die hat gerade wieder die Kurve gekriegt.
Nee, die hat sich gerade auch irgendwie bei Instagram Live den Knöchel gebrochen oder so, als sie irgendwelche Tanzmoves gezeigt hat. Da geht einiges schief im Leben von Britney Spears. Also ich gebe dir noch, stand jetzt 18 Monate, es ist der 20.05.2020, also spätestens zur Adventszeit, knapp vor der Adventszeit 2021 müssen wir sagen, bye, bye, Britney. Was ist denn da mit deinem Programm los? Das schlägt dann ja auch gar nicht mehr aus, so richtig doll.
Doch! Das sind ja alles Ausschläge hier.
Das sind alles Ausschläge.
Ich glaube nicht dran. Ich setze auf Britneys Leben.
Okay.
Aber ich habe tatsächlich darüber lachen müssen, dass als Rüdiger Nehberg gestorben ist, dass da wirklich in der Nachricht stand, der Überlebenskünstler Rüdiger Nehberg ist gestorben. Ich dachte, not so much.
Der war der deutsche Bear Grylls, oder was?
Bear Grylls?
Bear Grylls, der Typ, der immer in der Wildnis seine eigene Pisse trinkt und Pumas jagt.
Bear Grylls ist der amerikanische Rüdiger Nehberg.
Ah, okay.
Rüdiger Nehberg ist der, ja, ist der König.
Der Survival-König. Ja. Der
heftiger als Reinhold Messner, heftiger als Chuck Norris und heftiger als Bear Grylls.
Chuck Norris ist sowieso ein echt beschissener
Typ. Dummes Arschloch, der viel zu viel Fame im Humorbereich bekommen hat. Eigentlich hätte man viel lieber darüber für Arnold Schwarzenegger.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns mal vielleicht kurz Gedanken machen, wen wir jetzt alternativ versuchen, in die Chuck Norris
zu... Arnie. Er hat auch ein bisschen Hau, aber er ist ein sympathischer Kauz.
Der hat zwei Esel, einer davon heißt Lulu. Ich weiß leider gerade den zweiten Namen nicht.
Pipi.
Pipi und Lulu. Nee, das andere ist ein richtiger Name. Lulu ist auf jeden Fall mega niedlich, so ein kleiner Hausesel. Und der ist jetzt irgendwie, zeigt er immer bei Twitter und Instagram. Und da freut er sich. Und Ralf Möller kommt auch mal zu Gast und macht auch Videos mit Lulu. Aber der hatte doch echt irgendwie einen großen Faible für Exekution, als er noch Gouvernator war, der gute Arnold Schwarzenegger.
Okay, er ist bestimmt politisch ambivalent, aber er ist auf jeden Fall nicht Chuck Norris.
Nee.
Und ich glaube, er hat ein gutes Herz.
Ja.
Chuck Norris hat gar keins.
Mhm.
Der hat ein Cyborg-Implantat.
Der macht auch keine 18 Monate mehr übrigens.
Chuck Norris?
Glaube ich nicht. Der ist ja auch schon...
Wer stirbt zuerst? Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger?
Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone oder Arnold... Oh, das ist ja hoffentlich gar keiner. Ich liebe sie alle wie meine eigenen Mütter. Und ich würde vermuten, als erstes stirbt Sylvester Stallone. Der sieht schon ein bisschen verbraucht aus. Der war noch ziemlich aktiv auch in den letzten Jahren, hat er nochmal den einen oder anderen Film gemacht. Ja. Aber ich glaube, das hat ihn auch ein bisschen übersäul belastet. Deswegen, seitdem hat man ja auch nicht mehr so viel gehört. Und ich denke, das war's. Der ist,
aber noch früher stirbt Clint Eastwood.
Das glaube ich nicht. Clint Eastwood ist so ein Yuppie hieß das. Oder ein, hier, Kirk Douglas, der wurde ja auch 101 oder 104 oder was.
Das stimmt.
Das ist nochmal so eine alte Hollywood-Größe. Ich frage mich ja, ich warte ja eigentlich jeden Tag auf Jack Nicholsons Tod.
Ja.
Aber weil da hat man ja auch keine Lebensnachrichten von dem, kriegen wir überhaupt nichts mit. Aber
er hat sich einfach zurückgezogen und genießt die letzten Tage.
Ah, natürlich, wer als allererstes von diesen ganzen Größen stirbt als nächstes, ist natürlich Sean Connery.
Ich dachte Karl Dahl.
Nee, der ist schon tot.
Ja?
Ich glaube schon.
Nein. Nein. Der erzählt doch nicht zu
dem Karl Dahl ist nicht tot, warte.
Ich glaube, Karl Dahl ist nicht tot.
Echt nicht?
Nee, aber ich bin übrigens auch nicht tot. Ich war nämlich zum ersten Mal in meinem Leben zum Complete Körperscreening. Screening, alles.
Beim Arzt jetzt,
ja,
oder was?
Blut, hast du dich richtig durchchecken lassen? Herz,
Prostata. Lunge.
Prostata sollte abgenommen werden. Ich war auch bereit, den zusätzlichen Geld zu bezahlen, um meinen PSA-Wert als Vergleichswert zu haben. Haben sie vergessen im Labor.
Geil.
Musste ich deswegen auch nicht zahlen. Aber machen sie dann in 4 oder 5 Jahren beim nächsten Mal.
Alles klar.
Aber ich bin sowas von fit. Alles schön. Ist geil. Ich habe perfekte Lungen- und Herztöne. Alle Klappen klappen, wo sie klappen sollen.
Leberwerte,
Nierenwerte, Cholesterin, Blutzucker, alles ist fantastisch. Meine Blutkörperchen haben die beste Form und die richtige Menge. Erythrozyten, Leukozyten, Leukozyten, Hämoglobin, alles ist richtig gut. Ich habe mich aber echt erschrocken, als ich auf die Waage gegangen bin, zum ersten Mal nach 10 Jahren. Denn ich habe mir irgendwann mal mein Gewicht gemerkt und das war über 10 Jahre stabil. Und dann habe ich das einfach die nächsten 10 Jahre fortgeschrieben. Das hat nicht... Das war nicht richtig.
Was ist die Differenz von aktuell zu dem gemerkt?
6 Kilo.
Ach, come on, das geht ja noch.
Ja, aber ich bin jetzt dreistellig.
Ja, ja. Du bist auch ein großer Typ.
Ja, aber trotzdem, das habe ich schon, ich habe geguckt und habe gesagt, ist das, ich habe wirklich ernsthaft und auch ohne Witz gesagt, ist das die richtige Zahl?
Sind das Kilogramm?
Und dann kam ich zur Ärztin hinterher und die hat auch geschwärmt, dann alle tolle Werte und Gewicht super. Und dann war ich, naja, bei Gewicht habe ich mich ein bisschen erschreckt. Und dann sagte sie, nee, das ist doch alles total normal und gut. Und dann hat sie gefragt, wie lange ich schon verheiratet bin. Und ich habe dann festgestellt, dass es nicht die Hochzeit ist, sondern die Kinder.
Die Kinder machen dick?
Ja. Keine Rückmeldung von Audacity. Doch, jetzt kommt sie. Es tut mir leid. Wir haben ständig diese... Ich bin in Sorge.
Ich bin auch ein bisschen in Sorge, aber versuche einfach nicht dahin zu gucken. Ansonsten müssen wir morgen noch einen Podcast aufnehmen.
Ja, das wäre schlecht. Also, ich bin gesund, aber ein bisschen fett.
Ebenfalls gesund ist offensichtlich Kai Dai. Ich habe gerade geguckt, er lebt noch, erst 79 Jahre alt.
Also gar nicht so alt.
Naja, man kann mit 79 auch schon mal sterben.
Ja, aber es ist nicht so, dass man denkt, so, warum ist der noch nicht tot? Das macht man bei 89-Jährigen.
Anders ist bei Sean Connery. Der ist, glaube ich, auch älter und schwer krank. Okay, lass uns mal diese harten
jetzt bin ich
Sachen... genau, jetzt bist du da.
Ich gebe dir einen auf dem... ich gebe dir einen. Oh, ich guck mal, wie viel ich habe. Ich habe echt viel. Soll ich dir was richtig Kryptisches geben?
Ja, gib mir was richtig Kryptisches. Hit me.
Herz im Plumpsklo.
Oh, weiß ich.
Das ist gar nicht so kryptisch.
Ist nicht kryptisch. Du hast dich sicherlich gefragt, warum es so ein klassisches, allgemein anerkanntes, internationales Zeichen ist für so Außenklosets, dass man da so ein Herz reinritzt. Also so ein herzförmiges Loch, wo man zum Beispiel auch in einen möglichen Comics oder ja. Donald Duck oder so eindeutig zuordnen kann. Hierbei handelt es sich um ein Plumpsklo oder eine Außentoilette.
Genau, wo kommt das her, habe ich mich gefragt. Und zwar habe ich mich das deswegen gefragt. Achso, du bist ja dran. Du hast das Spiel total falsch gespielt, obwohl ich es dir zweimal erklärt habe.
Ich habe genauso gespielt, wie du es gespielt hast. Ich habe doch genauso geantwortet, was ich glaube, was du damit meinst.
Weil nee, du das doch vorher ich habe einen monologischen Vortrag gehalten und ich habe am Anfang gesagt, ich vermute, das ist, was du meinst, aber dann habe ich es einfach rausgeballert und du hast jetzt einfach nur geraten, was ich damit meine.
Ja, ich bin ja auch noch nicht fertig. Ich will auch jetzt unterbrechen. Los das geht's. Ist mega unfreundlich von dir. Du isst jetzt was. Okay. Lass dir deine Schokolade schmecken. Also, Die Frage ist natürlich, warum sind denn wohl diese Herzen in diesen Toiletten so drin? Man könnte auch genauso gut fragen, warum die Zahl 00, wenn man sie als Zahl bezeichnen möchte, so damit assoziiert ist. Aber das ist ja gar nicht die Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass man sagt ja, Liebe geht durch den Magen. Und was durch den Magen geht, landet irgendwann auch in der Toilette. Und das internationale Symbol für Liebe ist natürlich das Herz. Deswegen wäre meine Vermutung, dass das ausgehend von dem Spruch, Liebe geht durch den Magen geht.
Ja, einfach eine angefangen.
Auf Englisch, Love goes through the stomach into the bowel movement. Da geht der Spruch nämlich noch ein bisschen weiter. Und aus diesem Grunde haben sich die Erfinder dieser Plumpsklos gedacht, das ist doch ein perfektes Symbol, um zu zeigen, wo man das, was durch den Magen durchgeht, in dem Fall die Liebe, loswerden kann. Habe ich es jetzt richtig gespielt?
Sehr gut. Ich frage mich einfach, wie das sich so universell durchsetzen konnte. Dass mal jemand in seinen Klo ein Herz reinritzt, das kann ich noch, das ist nicht so, dass es mich das baffelt. Was mich aber baffelt, ist, dass das international so ein Siegeszug antritt und wirklich zu einem universell anerkannten Zeichen wird. Das muss, also das kann doch kein Zufall sein, dass es alle übernehmen und sagen, oh ja, Klo, Herz, klar, ich schnitze ein Herz ins Kackhaus rein.
Aber dafür gibt es doch hunderttausende Beispiele für Dinge, wo man sich im Nachhinein wirklich fragt, wie kommt es dazu, dass alle das anerkennen?
Ja, manchmal ist das so, aber mir fällt gerade nichts ein. Aber das mit dem Herz ist so sonderbar. Weil, nee, ich komme auch auf keinen Kontext. So nach dem Motto, soll das kaschieren? So nach dem Motto, einen Kontrapunkt setzen zu dem Gefurze und Gescheiße da drin und dem Gestank, dass man sagt, nein, es ist alles hier liebevoll und toll und schön und blumig.
Ich hatte meinen Gedanken, dass man überall auf der Welt Fußballstatistiker benötigt, weil Fußballstatistiker einen extrem guten Job machen. Weil wenn man sich so ein Fußballspiel anguckt, dann kommt, weiß nicht, hat jemand gerade seine 374. Ballberührung, seitdem er volljährig ist. Und man fragt sich immer, woher wissen die das? Und die scheinen das ja irgendwie immer auf Bildschirm angezeigt zu bekommen, wenn jetzt gerade ein Spieler eingewechselt wird. Hier haben wir jetzt gerade seinen 222. Ja. Einsatz. Das heißt, es muss jemand immer parat haben. Und die Leute tüfteln das alle aus. Und im Fußball ist das so genau auch dokumentiert wie in wenig anderen Situationen in der Menschheitsgeschichte. Habe ich das Gefühl, jedenfalls, weil ich mich damit aber auch mehr beschäftige. Und dasselbe bräuchte man für dich, um herauszufinden und ganz genau rauszuklamüsern, wie häufig du das Thema Scheiße ansprichst.
Das ist schon total unfair.
Immer wieder.
Du hast so lang Bogen gezogen für diese Pointe.
Ja, das war mein... Tatsächlich ist es auch eine sehr, sehr alte Notiz, die ich hatte. Man braucht überall Fußballstatistiker. Hätte ich dir natürlich auch jetzt vorwerfen können.
Ich spreche das überhaupt nicht so häufig an.
Also in den letzten drei Folgen...
Du hast mir schon vorgeworfen, dass ich das Thema Scheiße essen und Spucke trinken nicht losgelassen hätte.
Nein. Ich habe das Thema Spucke trinken angeschnitten.
Und ich habe es auf Scheiße essen
und gebracht. Du bist vor allem auch davon wieder und wieder nicht losgekommen. Und auch in der letzten Folge hattest du irgendwas mit Scheiße am Hut. Und jetzt geht das schon wieder los.
Scheiße am Hut. Es ging auch gar nicht jetzt ums Scheißen. Es ging um ein Herz. Auf einer Toilette. Da kann man auch pinkeln auf der Toilette.
Ja, man kann da auch pinkeln. Man kann da auch kotzen und Babys gebären. Da kann man viele Sachen machen. Babys zeugen. Pass auf, es kommt ja immer alles aus dem Mittelalter. Vielleicht die großen, die Lords, die Hausherren, die ihre Mätressen hatten, diese heimlichen Mätressen, haben sich da auf dem Klo getroffen, weil da hat man, wo hat man Privacy natürlich, wenn man auf der Toilette ist.
Wenn niemand drauf kommt, haben sie ein Herz reingeschnitzt.
Ja, das ist dann halt, irgendwann ist das so ein Running Gag geworden. Ach hier, Lord Byron ist hier schon wieder mit seiner Zofa auf dem Wasserklosett verschwunden für ein kleines Schäferstündchen. Und er denkt, keiner weiß es, aber natürlich wissen es alle, weil es gab damals auch schon Klatsch und Tratsch und Frauen wissen sowieso immer alles, was ihre Männer machen. Das heißt, es war so ein offenes Geheimnis. Er dachte immer noch, das ist so ein Geheimnis. Und dann haben sie einfach, um sich Lord Byron mäßig auch ironisch zu nähern, einfach so ein Herz da rein. Und dann dachte
Lord Byron hat es mit Humor genommen.
Genau, der dachte, ach, das passt ja perfekt. Keiner weiß das aber, ja, ja, das passt natürlich. Und das hat sie rumgesprochen im ganzen Königreich, Lordreich, was, worüber herrscht ein Lord? Über einen
über ein Grafschaft? Nee, wer ist ein Graf?
Graf, ja.
Eine Lordschaft.
Eine Lordschaft. Der ganzen Lordschaft.
Das ist die Lordschaft seiner Amtszeit.
Hat sie das Amtszeit rumgesprochen?
Nee, der hat keine Amtszeit.
Amtszeit
ist sein Leben.
Vor Gnottes, Gottes Gnaden. Gnottes. Vor Gnottes Gnaden.
Okay. Das ist auf jeden Fall trotz dieser sehr blumigen und interessanten Anekdote, ist es nochmal ein Auftrag an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal genauer herauszufinden, was es damit auf sich hat. Oder einfach ihre Spekulationen in den Ring zu werfen.
Ja.
Das ist eigentlich viel interessanter, als das zu googeln. Und die Etymologie eines Symbols gibt's nicht. Scheißegal.
Willkommen zurück nach unserer kleinen kurzen Pause. Wir hatten technische Probleme, vermeintliche. Die haben wir jetzt gelöst durch einen Neustart, wie man eigentlich bei Windows alle Probleme lösen kann. Mit diesem Wissen ausgestattet überlege ich mir gerade, könnte man vielleicht auch das Coronavirus besiegen, weil wenn es wirklich von Bill Gates kommt, kann man auch mal irgendwie aus und wieder anmachen. Vielleicht ist es dann weg.
Windows.
Die Welt.
Die Menschen. Das ist ja das, was gerade passiert.
Das stimmt. Das stimmt. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass Bill Gates hinter einem steckt. Ja. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, das habe ich neulich bei Twitter gelesen, das war gar nicht mein Gedanke, aber das ist wirklich wahr. Wäre Bill Gates einfach so ein egomane Standardmilliardär, fuck auf die anderen, ich zoome mich in meinem eigenen Reichtum, würde er nicht diesen scheiß Hate kriegen?
Ja.
Das ist einfach nur, weil er versucht, was Gutes zu tun. Wie dumm sind die Menschen?
Ja.
Warum? Warum? Erklär mir das. Kannst du mir das erklären? Nee.
Nein, oh. Nee. Da fehlt mir, ich weiß auch nicht, das mit Bill Gates, das kommt so mega aus dem Left Field plötzlich. War das immer schon so? War der immer schon so ein Ziel von Verschwörungstheorie?
Ja, vielleicht ein bisschen, weil er irgendwie schon viel irgendwie für Impfforschung und so gespendet hat. Also die ganzen Standard-Impfgegner waren irgendwie immer schon gegen ihn. Dann hat er auch relativ viel Geld für die WHO gespendet. Und es gab ja, das ist ja ein bisschen viral gegangen nochmal vor ein paar Wochen, irgendwie einen Vortrag, den er gehalten hat vor, ich meine, irgendwelchen Absolventen von irgendeinem so einem High Sophisticated College, wo er im Grunde alles vorhergesagt hat, was bei Corona jetzt ist, aber aus dem Jahr 2015. Aha. Es wird eine Pandemie kommen, wir werden nicht vorbereitet sein. Solange wir keinen Impfstoff haben, wird das Leben, wie wir es kennen, völlig aus den Fugen geraten. Also alles, was jetzt irgendwie in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, hat er vorhergesagt 2015.
Deswegen und das, wird er jetzt verantwortlich gemacht.
Genau, weil wie hätte er es denn sonst...
Ja, deswegen hat er das auch, der hat auch diesen Vortrag gehalten.
Genau.
Weil er seine Spuren gut vertuschen wollte. Das ist das, was die neulich
schon gesagt hat. Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist das, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe. Dass doch Leute, die so krasse Verschwörungen planen können auch und die solche Mittel zur Verfügung haben, die dahinter lassen doch keine kleinen Brotkrumen auf dem Weg, damit Egon von Grillimbiss um die Ecke dem auf die Schliche kommen kann.
Ey, der Egon. Der Egon weiß immer Bescheid.
Ich möchte dir ganz kurz was anderes erzählen. Ich habe, mein Leben hat sich verbessert. Und nachhaltig verändert, möchte ich sagen. Kennst du das oder hast du auch Beispiele dafür, dass es Worte gibt, die du dein Leben lang auf eine bestimmte Weise ausgesprochen hast und erst in wirklich vor kurzer Zeit vielleicht erst festgestellt hast, dass du sie immer falsch ausgesprochen hast? Fällt dir da ein konkretes Beispiel für ein? Ich möchte es gerne hören.
Privatsphäre.
Also du hast das Wort Privatsphäre immer Privatsphäre ausgesprochen?
Ja, wegen der Sphäre.
Privatsphäre.
Privatsphäre ist ja keine Fähre, die irgendwo hinfährt.
Ja, Privatsphäre. Sehr, ja. Wow. Das ist ganz gut, aber da wusstest du ja dennoch, wie man es richtig schreibt.
Ja.
Ich weiß erst seit wenigen Wochen, wie man das Wort servierte richtig schreibt und vor allem ausspricht.
Ja.
Es heißt ja servierte.
Ja.
Also im Grunde Serviette.
Eigentlich heißt es Serviette.
Genau. Serviette. Und ich habe es immer ausgesprochen und hätte es auch wahrscheinlich instinktiv so geschrieben. Servierte.
Ja.
Ich hätte immer noch ein R reingehauen und das zweite T weggelassen.
Der Servierte.
Servierte, genau. Genau. Ja. Wie das servierte Gericht nur als Substantiv.
Ja, schön.
Und ähnlich, das war auch ein ziemlicher Mindfuck, Eidechse.
Ja.
Spricht man doch als normaler Mensch aus wie Ei und Dechse, aber es ist ja eine Echse, also heißt es ja höchstwahrscheinlich Eidechse.
Eidechse.
Hast du auch noch nicht drüber nachgedacht, ne?
Ja, man spricht das Eidechse aus.
Ja, aber...
Ja, aber es ist keine Dechse und mit Eiern hat es auch nichts zu tun.
Richtig.
Obwohl die Eier legt.
Aber es hat wahrscheinlich auch nichts mit dem Eid zu tun.
Nee.
Aber trotzdem es müsste es eigentlich richtigerweise Eidechse zu tun.
Mit dem Eid. Vielleicht hat man früher, wenn man Eid geschworen hat, eine Eidechse darauf irgendwie auf den Stein geklopft währenddessen. Im Mittelalter,
vermute ich. Das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Ich möchte noch ein kurzes Thema anschneiden.
Moment mal ganz kurz, die Serviette.
Ja.
Ist das irgendwie...
Sag das Wort bitte nochmal, wie du es normal aussprichst.
Die Serviette. Ich sag's auch so.
Du sagst auch Serviette, ne? Ja,
ich glaube, das ist auch die eingedeutsche Version.
Serviette.
Man sagt ja nicht Serviette. Kannst du mir mal die Serviette reichen?
Naja, so überbetont vielleicht nicht, aber ich glaube schon. Dass
Serviette.
Das erste Mal im Leben, wo ich festgestellt habe, dass es dieses Phänomen gibt, war, glaube ich, noch in der Grundschule, wo wir ein Diktat geschrieben haben oder irgendwie so eine kurze Geschichte schreiben sollten und dann auch die Rechtschreibung beurteilt wurde und ich habe das Wort lediglich schreiben wollen, aber ich war der festen Überzeugung, es heißt jediglich. Ja. Mit J.
Ja.
Und erst durch die Korrektur dieses Diktats habe ich herausgefunden, dass es lediglich heißt. Und habe es nie vergessen. Vielleicht war es auch schon auf dem Gymnasium möglicherweise. Ja, auf jeden Fall nie vergessen, dann war es irgendwas anderes. Jedenfalls habe ich das da gelernt und genauso fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Weil
aber das ist ja auch so das französische Serviette. Da klingt dieses R, Serviette, ein bisschen an.
Mhm.
Und vielleicht hast du auch einfach, weil du ja auch nie Französisch gelernt hast, so ein bisschen einen französischen, keinen Zugang dazu das zu den Worten. Und deswegen auch nicht, wie man es schreibt. Denn als wenn man Französisch kennt, weiß man...
Das kann sein. Ich müsste auch zweimal darüber nachdenken, wie man Aubergine schreibt. Und dann müsste ich dreimal darüber nachdenken, was das überhaupt genau ist.
Kann ich dir bald sagen, hast du kein Interesse dran. Aber bin in den letzten Tagen häufiger darüber gestolpert, dass das Französische häufig... zwei Worte nimmt, sie zusammenschiebt und dann ist das der Begriff für das Wort. Zum Beispiel, du kennst den Begriff Madame und das ist einfach nur meine Dame. Aber es ist halt ein Wort. Es ist so, als wenn wir sagen würden, es gibt einen Mann und einen meine Frau. Und Monsieur ist dasselbe. Monsieur ist eigentlich nur ein zusammengesetztes aus Mon, Sieur, mein Herr.
Mein Herr.
Mein Herr und meine Dame. Sagen die aber für Herr und Dame. Also eigentlich sagen sie mein Herr. Aber ich weiß nicht, ob sie sagen mon Monsieur und ma Madame. Keine Ahnung. Aber diese machen das an ganz vielen Stellen. Und das ist total interessant.
Total?
Nein, einigermaßen.
Total? Einiger, ja. Okay, ich finde...
Es ist ein interessantes sprachliches Phänomen, das für Menschen interessant ist, die sich mit sprachlichen Phänomenen beschäftigen mögen.
Das stimmt. Das ist ganz interessant, das mal zu erwähnen, aber man sollte auch den Franzosen generell nicht zu viel Raum geben.
Auch nicht in diesem Podcast.
Auch nicht in diesem Podcast. Deswegen
möchte ich flugs weiter zum nächsten Thema.
Zum nächsten Thema und jetzt wirst du wahrscheinlich mir wieder eine flammende Rede halten. Und zwar, warum, und das hat ein bisschen auf Wunsch meiner Freundin dieses Thema, warum sind beim Dönerladen Gurken und Tomaten immer zusammen in diesen Behältnissen, so dass man sich nicht entscheiden kann, ich möchte nur Gurken oder nur Tomaten.
Keine Ahnung.
Ist dir schon mal aufgefallen? Ja. Bist du darüber schon mal negativ gestolpert?
Nein, weil ich immer beides will.
Richtig. Und ich würde sagen, jeder normale Mensch will beides haben. Meine Freundin aber möchte keine Tomate. Ja, die mag keine Tomate.
Ja. Ich glaube, Gurken mag wirklich jeder. Tomaten gibt es schon einige, die nicht mögen. Ist das nicht so, dass das nicht einfach nur Tomaten und Gurken sind, sondern dass die noch so ein bisschen angemacht sind?
Die sind auf jeden Fall sind bei mir sapschig, aber es könnte auch einfach daran liegen, dass sie den ganzen Tag in ihrem Tomaten- und Gurkenhaftigkeits.
Ich könnte mir vorstellen, dass das mehr ist als nur Tomaten und Gurken, dass da noch ein paar Gewürze dabei sind und dass das so eine Art Salat ist. Dass es irgendwie so noch so eine Art Mini-Dressing, Essig oder irgendwie ein bisschen Petersilie, keine Ahnung, solche Sachen, dass es einfach sozusagen eine Zutat ist.
Aber es wäre ja trotzdem theoretisch denkbar, das auch einzeln anzubieten, aber das gibt es nicht. Also ich habe das zumindest bewusst noch nie wahrgenommen.
Tomat, Gurke, Kraut, Zwiebeln und...
Tzatziki.
Nee, es gibt auch noch eine vierte Salatzutat. Vielleicht kenne ich das doch getrennt.
Mir fällt gerade keine klassische vierte...
Das sind doch immer vier, oder nicht? Salat. Normaler Salat.
Ja, stimmt.
Normaler Salat, Tomate, Gurke, Kraut.
Ja.
Zwiebeln und ich nehme immer ohne Kraut.
Ich auch.
In der Zeit, als ich noch Döner gegessen habe. Jetzt bei Falafel auch.
Und dann mit Tzatze.
Nee, ich weiß nicht. Frag doch mal einfach an, warum die das machen.
Ich gehe nicht in Dönerläden.
Aber wahrscheinlich, wenn die das fragen würden, würden sie... Die, das ist ja auch so, dass die beschäftigen sich ja mit solchen Sachen nicht. Die hinterfragen das nicht. Und wenn das mal jemand hinterfragt, dann irritiert die das eher. Dann können sie damit nicht umgehen.
Ich habe mal hinterfragt.
Ich sehe mal Tomate, Gurke, sind mal.
Erinnerst du dich an Ehek?
Ja.
Und wo man ganz lange nicht wusste, wo kommt die Scheiße her.
Ja, am Ende waren es Sprossen, glaube ich.
Sprossen waren es. Und bevor man das wusste, hatte man lange auch die Gurken im Verdacht.
Ja.
Und weil die Gurken verdächtig waren, gab es beim Dönerladen keine Tomaten und Gurken.
Und auch keine Tomaten.
Auch keine Tomaten.
Es geht nur in Kombination.
Es geht nur in Kombination. Ich weiß genau, dass ich zu der Zeit einmal irgendwie nachts in der Schanze im Dönerladen war und einen haben wollte mit beiden. Und ich habe auch gefragt, kann ich irgendwas unterschreiben und ich kriege das dann? Durfte ich aber nicht, hatten sie nicht da. Und auch
hexen sie das gar nicht im Laden, sondern kriegen das in so dicken Paketen geliefert, fertig.
Fertig gehackt, das kann sein. Und dann können sie es auch nicht mehr trennen.
Nee, geht nicht.
Alles klar.
Es gibt keine Gurkenzentrifuge.
Krasse Frage. Was ist die beste Soße, objektiv?
Boah. Es gibt sehr viele, sehr gute.
Ja.
Ich bevorzuge häufig Gorgonzola-Soßen. Pfeffersoßen finde ich geil.
Man muss natürlich festhalten, wofür. Ja,
für Nudeln oder für...
Genau. Ich glaube, meine Antwort auf diese Frage wird Tzatziki sein, weil wenn ich mich entscheiden müsste, so nur noch eine Soße den Rest meines Lebens, egal für was, wäre es wahrscheinlich
Tzatziki. Ich würde auch sagen, die Frage ist nur dann interessant, wenn man das nicht spezifiziert, sondern weil ich sagen, wer ist die Prime-Supersoße?
Ja, Prime-Supersoße ist meines Erachtens Tzatziki. Das kann nämlich alles, das macht alles geiler.
Nee, Tzatziki ist viel zu langweilig an sich. Also es ist schon gut, ich mag Tzatziki, aber es ist jetzt nicht... Es ist eher so, okay, dass es da ist, aber eigentlich hätte ich lieber immer eine andere.
Honigsenf-Dill. Du bist eher der Honigsenf-Dill.
Honigsenf-Dill finde ich geil, aber wenn ich mich für einen entscheiden würde, ich find diese klassische Knoblauchsoße auf Crocs geil. Diese aussieht wie eine Cocktailsoße, diese gelblich oder nicht gelblich.
So ein bisschen so Richtung Aioli geht.
Und ja, Aioli ist ja. Aioli ist immer ganz weiß.
Ja, ja, aber trotzdem von der Konsistenz her, also von der Art der Soße her. Mhm. Es ist eher näher an Aioli dran als an Tzatziki.
Ja, das stimmt. Tzatziki ist ja sehr stückig mit vielen Gurken mit drin. Nee, aber ansonsten, was habe ich ihm am Anfang gesagt? Ich finde Gorgonzola-Soße richtig, richtig geil. Und die kann man auch zu Nudeln essen und auch zu anderen Sachen wie.
Aber gibt es das denn so als wie Ketchup oder fertig Tzatziki oder so? Hast du schon mal so gesehen, dass man Gorgonzola-Soße fertig
kauft? Nee, da musst du einfach Gorgonzola schmelzen.
Ja, das ist. Nee, das zählt aber nicht.
Das ist eine Soße.
Nee, es geht um Soßen, die du dir zum Essen dazu machen kannst. Dazu, also nicht dazu anrichten und zubereiten. Die du einfach
raufklatschen kannst.
Genau.
Ich mag auch diese Sweet Chili Soßen ganz gerne. Aber die würde ich nicht als Lieblingssoße nehmen.
Aber ist das nicht
Sour Cream ist eine geile.
Ja, Sour Cream ist auch ganz weit vorne.
Sour Cream ist eigentlich immer Tzatziki überlegen, finde ich. Weil Tzatziki hat das Problem, dass sie zu wässrig wird häufig. Wegen der Gurken, glaube ich.
Ja, wenn es zu lange steht, auf jeden Fall.
Ja, dann bilden sich diese Pfützen.
Und da muss man erstmal wieder rumrühren und denkt sich, ist das eigentlich gut, was ich hier gerade in meinem Körper antue? Ja, das stimmt, das passiert. Fässriges Tzatziki.
Tzatziki ist...
Aber der Geschmack ist einfach Killer.
Ah, nee. Ist okay. Ich will gar nichts gegen Tzatziki hier sagen. Das ist deine Antwort, Tzatziki. Ich bin auf jeden Fall ein großer Soßenfan. Ich will eigentlich immer nur... Ich esse häufig nur als Entschuldigung um Soßen zu nutzen.
Was?
Ich habe einfach Bock auf Soßen und deswegen esse ich. Also ich finde zum Beispiel...
Ach so, du
ich habe zum Beispiel manchmal Bock, haben wir glaube ich schon darüber geredet, Fischstäbchen zu essen, nur damit ich Remoulade essen kann.
Ja. Aber du kannst die Remoulade auch auf so viele andere gute Sachen raufmachen. Ja. Toastbrot.
Einfach so auf Toastbrot?
Ja, kannst du Käse raufmachen, wenn du willst.
Ja, so auf dem Sandwich geht das. Mit Kartoffeln geht es vielleicht auch noch, mit Pommes geht es auch, aber...
Aber das Allergeilste zu Kartoffeln ist einfach die Blockhaus Sour Cream.
Warum? Ja, die ist tatsächlich. Warum isst du keine Soßen zu Pommes? Wenn du eigentlich Soßen ganz gut findest. Würdest du nicht zum Beispiel Tzatziki zu Pommes auch geil finden?
Wäre okay, aber trotzdem nicht. Ich würde trotzdem die trockenen Pommes bevorzugen.
Warum wohl?
Weil man, glaube ich, da den meisten Salzflavor
rausschmeckt. Ah, du bist ein Salzer.
Ich brauche Salz. Viel Salz auf die Pommes und eigentlich auf alles.
Tim, das Salz ungeheuer.
Ja, das, so kennen wir mich.
Und ein Land aus.
Richtig.
Da kommt er wieder.
Da kommt hier Tim, das Salz ungeheuer. Ja.
Mhm. Ja, hast du dazu noch was? Ich wollte nämlich schon länger, nicht länger, ich wollte dir nämlich unbedingt eine Geschichte erzählen, weil ich an dich denken musste, als ich jetzt kürzlich in Bremen war. Und zwar hast du mir die Geschichte von Sex Education erzählt, ja, mit der angegissten Busfrau, die ja sich erst nicht darüber empört und im Nachhinein empört ist und wie sich unsere Wahrnehmung über Sexismus verschiebt.
Ja.
Und ich war kürzlich in Bremen, der wunderschönen Hansestadt Bremen. Und bin dort zum Weserufer gelaufen und dann ging an mir vorbei eine junge Frau mit einem Hund. Dass sie einen Hund hat, ist eigentlich egal, aber es kamen zwei Männer, am Weserufer ist so ein Deich, den Deich hochgelaufen und sind auf den Hund zugelaufen. Irgendwie mit so einer Tüte und so haben den das so unter die Nase gehalten und ich hatte den Eindruck, die gehören irgendwie zusammen und die haben so geflaxt und hatten Spaß. Relativ schnell wurde deutlich, dass die Frau diese Männer nicht kannte und dass sie auch insgesamt ein bisschen drüber waren.
Und können wir kurz so ein Altersspektrum
fragen? Ich schätze, die Frau war Mitte, Ende 20 und die Typen auch so irgendwie. Also ich würde die beide als jünger als ich einschätzen. Und dann haben die irgendwie so Quatsch mit der gemacht und sie war erst so, was ist hier los und hahaha, aber die haben es ein bisschen zu doll gemacht und dann hat sie irgendwann, fand ich, relativ zurückhaltend und freundlich deutlich gemacht, so jetzt ist auch gut und ist einfach weitergegangen. Und dann sind die weggegangen und dann hat sich der Typ nochmal umgedreht und hat ihr hinterhergerufen, hey Baby, und dann weiß ich nicht mehr, was kam. Er fing an, irgendwas zu sagen, was in Richtung so nachpfeifen, nachrufen und hey, und du geile Schnitte und was regst du dich so auf und du willst doch eigentlich auch. Und da bin ich ihm sofort reingefahren und hab sofort gesagt, jetzt ist gut, hör sofort auf oder irgendwie sowas oder jetzt, Alter, jetzt ist gut. Und er war aber so ein bisschen borderline crazy. Ich wusste, ich konnte den nicht so ganz einschätzen. Der war halt so nicht so richtig beisammen. Und dann hat der mir Sachen hinterhergerufen. Dann hat sich seine Aufmerksamkeit auf mich verlagert und dann bin ich aber dann sehr fokussiert einfach weggegangen und habe mich nicht darauf eingelassen. Ich habe noch überlegt, ob ich ihm sowas zubellen soll, wie so, das ist sexistisch, was du hier gerade machst, hör auf. Einfach damit er weiß, was da eigentlich das Problem ist. Und das ist so gesehen okay und ich war auch froh, dass ich überhaupt was gesagt habe, aber dann habe ich mehrere Sachen überlegt und eine war tatsächlich, dass ich gedacht habe, früher hätte ich so einen Spruch auf jeden Fall nicht kommentierenswürdig gefunden, ja, weil ich gedacht hätte, er hat sie nicht angefasst, es war auf jeden Fall aus der Distanz, es war auch klar, dass er nichts tut, er wollte nur noch mal einen Spruch loswerden, ja, harmlos. Und das hat sich auf jeden Fall geändert, was ein super Zeichen ist, finde ich. Und die anderen Sachen, die ich überlegt habe, war, ist es eigentlich irgendwie übergriffig von mir für die Frau einzugreifen? Also eigentlich sagt man ja, man soll was sagen und man soll das nicht durchgehen lassen, aber irgendwie ist es ja auch ein bisschen, dass ich sozusagen als Beschützer mich davor stelle und sie hätte ja auch einfach zurückbellen können, halt die Fresse, du Opfer oder was auch immer. Und das Dritte, was ich gedacht habe, und da knüpfe ich an die Geschichte, die du erzählt hast, ist, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, hinterher dieser Frau zu sagen, das war nicht in Ordnung, was der Typ gerade gemacht hat, ist eigentlich alles okay. Das habe ich nicht gemacht. Sie war dann auch irgendwie weg und die Situation war vorbei. Und da wusste ich auch nicht, ob das eigentlich richtig wäre. So nach dem Motto, dass da die ganze Situation, obwohl die wirklich vergleichsweise harmlos war, jetzt an anderen Maßstäben gemessen, hat mich irgendwie nicht locker gelassen, die ganze Weile.
Also, ich habe viele, viele Gedanken dazu im Kopf. Erstmal, ich würde dich gerade gerne knutschen dafür, dass du überhaupt was gesagt hast. Das finde ich so toll. Mir wird warm in meinen Innereien. Und das ist ein schönes Gefühl. Soll immer Zweifel aufgetreten sein. Ganz, 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 ganz toll. Ich hätte mich es wahrscheinlich nicht getraut, weil es einfach hier Captain Zivilcourage leider nicht gibt. Und ich irgendwie gerade, wenn ich Leute nicht einschätzen kann, irgendwie doppelt
einschätzen. Ich war aber relativ safe, es war mitten am Tag, es waren viele Leute da und ich war sehr nah bei meiner Familie, zu der ich gegangen bin und ich glaube nicht, dass die was machen, wenn ich auf irgendwie zwei kleine Kinder zulaufe. Okay. Also.
Das finde ich ganz, ganz toll, dass du was gesagt hast. Dann glaube ich, dass du dir, was deine Zweifel angeht, ob man jetzt vielleicht das als übergriffig bewerten kann, dass du dich jetzt vor die arme, hilflose Frau gestellt hast, in Anführungszeichen, da musst du dir, glaube ich, gar keine Gedanken machen, weil selbst wenn das in der Situation bei der Frau, die das vielleicht ja auch gar nicht so wahrgenommen hat, kann ja auch sein, ist ja immer sehr subjektiv, dass dieses Gefühl auslöst, oh, jetzt hat er sich hier vor mich gestellt, weil er ein Mann ist und denkt, ich kann meine Schlacht nicht selber schlagen, aber ich, so rein vom Gefühl her würde ich sagen, das sind so 1 von 10 dieser Situationen. Und ja, in den ganzen anderen Situationen sagt gar keiner was und die sich belästigt fühlenden Frauen haben kein Verständnis dafür, dass sich keiner einmischt.
Ja, richtig.
Und da ist es immer rein statistisch immer besser, was zu sagen, und dann kann sie ja immer noch sagen, ach, hör auf, ich mach das hier selber. Ja.
Und
dann kann
und sich immer noch die, die das vertreten würden, hätten vielleicht auch einfach selber einen Spruch zurückgedrückt.
Ja. Das mag auch sein.
Und es war schon, weil die waren halt irgendwie mindestens zu zweit und es war schon wahrscheinlich eher bedrohlich für sie. Und was ich auch, um das nochmal ganz kurz anzufügen, gedacht habe, ist, was mich nicht locker gelassen hat, ist genau dieses Ding, wenn das unwidersprochen bleibt, nimmt die das halt mit nach Hause, dass das ihr passiert. Jemand kann da hingehen und sowas, und früher, wie gesagt, hätte ich nicht gedacht, das Schlimmes. Und sie kann nichts damit machen.
Ja, und niemand, der es mitbekommt, interessiert sich dafür.
Ja, und sie ist ganz alleine damit und es ist einfach nur scheiße.
Genau.
Und er ist sozusagen einfach richtig, egal wie harmlos der Spruch ist, einfach ein Täter, ja, und kommt damit davon.
Und denkt sich wahrscheinlich, also das möchte ich ja auch fast meistens unterstellen, dass die Männer, die sowas machen, schaffen nicht diese Transferleistung, was das bei dem anderen Menschen auslösen kann. Also ja, ich möchte da ganz häufig nicht mal böse Absicht unterstellen, dass hindert einen aber nicht daran, das als verwerflich zu verurteilen, und man muss diese Menschen darauf hinweisen. Ja. Und vielleicht in der Situation direkt würde jetzt nicht gesagt haben, hey, jetzt haben Sie mich mit Ihrem Spruch dazu gebracht, dass ich mich jetzt selbst reflektiere. Vielen Dank dafür, ich wachse daran. Aber vielleicht, wenn er abends im Bett liegt und nochmal an den Tag zurückdenkt, gibt es die Situation, wo er sich denkt, ja, okay, das hat jetzt jemand anderen, der gar nichts damit zu tun hatte, dazu gebracht, sich zu äußern. Vielleicht war das ein bisschen zu doll.
Es ist vielleicht ein Unterschied, als wenn niemand was sagt, weil dann bist du einfach bestätigt und machst so.
Genau, Bestätigung durch Nullreaktion.
Ja.
Hast du, das muss ich an der Stelle fragen, weil das passt extrem gut, das mitbekommen mit diesen mit Männerwelten, was Joko und Klaas gemacht haben?
Ich habe es mitbekommen, aber ich habe es nicht gesehen.
Ich werde es ganz kurz umreißen. Wahrscheinlich jeder, der es hört, kennt es. Ich umreiße es für dich. Es gibt in unregelmäßigen Abständen immer Joko und Klaas versus ProSieben. Das ist immer eine Game-Show, die am Dienstagabend läuft. Ja. Und da können Joko und Klaas, wenn sie in verschiedensten Spielen, die immer unterschiedlich sind, gegen die Aufgaben bestehen, die ProSieben als Sender denen stellt, haben sie am Mittwochabend von 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr 15 Minuten Sendezeit, die sie komplett frei gestalten können.
Ach, das ist ja geil.
Wenn sie gewinnen, manchmal gewinnen sie nicht, ich weiß gar nicht, was ProSieben, dann kriege ich wahrscheinlich nichts. Einfach extrem gute Einschaltquoten für diese Show. Aber wenn Joko und Klaas dran sind, dann können sie einfach in 15 Minuten und das machen, haben sie gemacht, was sie für diesen wollen.
Beitrag.
Genau, und sie haben auch mal, das war auch ganz fantastisch, haben sie mal verschiedene Kapitäne zu Wort kommen lassen von diesen Flüchtlingsrettungsbooten, Sea-Watch, genau, dankeschön. Oder Leute, die sich für die Obdachlosenhilfe einsetzen und so weiter. Also sie nutzen das schon manchmal ganz gut, und irgendwie die Woche, bevor das mit den Männerwelten war, haben sie erzählt, ja, wir haben jetzt ja diese 15 Minuten, und da haben die von ProSieben gesagt, ob wir das vielleicht nicht einmal auslassen können, weil parallel sendet RTL jetzt ein Special zu den ganzen neuen Corona-Lockerungen. Und da ist ja nun großes Interesse dran. Deswegen haben wir uns gedacht, wir zeigen einfach RTL. Und dann haben sie einfach im Fernsehen gezeigt und abgefilmt, wo RTL lief, parallel, live. Das war ganz, ganz toll. Und genau, eine Woche später hatten sie dann wieder gewonnen und hatten 15 Minuten Zeit und haben eben halt Männerwelten gemacht. Eine imaginäre Ausstellung durchgeführt geführt von Sophie Passmann.
Ja.
Ich weiß nicht, ob, kennst du die?
Ich glaube, ja.
Ich schätze diese Frau sehr. Die ist irgendwie 26 Jahre alt.
Wo kommen die her?
Die schreibt für die Zeit, also für Zeitmagazine meistens. Die hat ein tolles Buch geschrieben. Die ist immer sehr feministisch unterwegs, hat einen geilen Instagram-Grind und auch Twitter-Grind, um mal wieder in der Nomenklatur zu sprechen. Ganz tolle junge Frau, sehr klug, sehr belesen und hatte auch gerade einen kleinen viralen Hit, weil sie halt Attila Hildmann und Xavier Naidoo entlarvt hat. Nein, ja. Xavier Naidoo nicht, aber hat sie gut gemacht. Also ist eine gute Frau und das hat sie dann irgendwie aufgeteilt mit, es ging los mit Paulina Rozinski, die gesammelt hatte von sich selbst und von Freundinnen von ihr, die sich im Internet bewegen, eine Galerie, wo Dickpics, ungefragte Dickpics einfach aufgereiht waren, dann sind sie das abgegangen, dann ging es um andere berühmte Frauen, die Kommentare bei Facebook und bei YouTube vorgelesen haben, so unter den Videos von wegen, die soll man die Fresse halten und lieber meinen Schwanz flutschen, sowas. Aber halt dadurch, dass es krass zusammengefasst nur diese schlimmen Kommentare waren, war es wirklich richtig furchtbar, sich das anzuhören. Man liest sowas ja immer mal und denkt sich nichts dabei. Aber dadurch, dass das auch noch diese berühmten oder halbwegs berühmten Frauen selber vorgelesen haben, bekam das so eine Ernsthaftigkeit und so eine Tragweite, die ganz unangenehm gewesen ist.
So eine Pseudokontroverse nach dem Motto, ja, da erklären zwei Männer wieder, wie das mit den Frauen, weil das knüpft ja genau daran an, was...
Ja, es gab zwei Kontroversen. Das war das eine, von wegen, es braucht dann erstmal wieder zwei Männer, die das Thema in den Vordergrund rücken, was ein schwachsinniges Argument ist, weil irgendjemand muss es tun und die beiden haben eine fucking Reichweite.
Ja, und sie haben ja eigentlich nur die Sendezeit den beiden.
Genau, die waren auch beide nicht zu sehen. Also die waren jetzt auch nicht, dass sie sich am Anfang oder am Ende hingestellt haben, so, wir haben euch jetzt was richtig Gutes getan, lieben Frauen, sondern sie haben einfach gesagt, hier, wir haben jetzt die Macht, so viele Millionen Menschen gleichzeitig anzusprechen, wir wollen es für was Gutes nutzen, wie auch schon bei Sea-Watch.
Ja.
Also da muss man denen, glaube ich, nichts unterstellen, dass sie darüber irgendwie ihren eigenen Fame vergrößern wollen oder ihr eigenes Bild.
Krasse Reichweite.
Und zu Recht auch, das sind, glaube ich, richtig, richtig gute Jungs. Und das Zweite, was da denen vorgeworfen wurde, war die Tatsache, dass die da zusammengearbeitet haben mit irgendeiner Feministengruppe. Ich habe ihren Namen leider gerade nicht parat. Es ist ein französischer Name. Du weißt, ich kenne mich mit französischen Dingen nicht gut aus. Irgendwas mit La Femme oder so ähnlich. So ist es nicht, aber so ähnlich. Und die setzen sich halt natürlich ganz doll für Frauenrechte ein, aber wollen zum Beispiel Sexarbeit komplett unterbinden und verbieten, weil sie der Ansicht sind, dass Sexarbeit und Prostitution immer unfreiwillig ist.
Ja.
Und damit man natürlich den Frauen, die das Recht abspricht, die das wirklich für sich selber machen möchten, um damit ihr Geld zu verdienen, dass sie frei entscheiden können.
Warum soll man Prostitution nicht sagen? Warum wird immer von Sexarbeit gesprochen statt Prostitution? Was ist an dem? Ist das Wort Prostitution irgendwie belegt oder schlecht oder politisch unkorrekt?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Solange mir das keiner erklärt, benutze ich es weiterhin.
Das würde ich auch gerne wissen. Ich möchte mich ja gerne richtig ausdrücken. Aber das hat mir das alles nochmal ganz doll verdeutlicht, wie wichtig das ist und auch diese ganze Diskussion, die man danach im Internet mitbekommen hat, was da auch für natürlich widerliche Individuen ans Tageslicht gespült werden, die sich dann äußern, wo man sich denkt, hör einfach auf, dich zu irgendetwas zu äußern, du dumme Sau.
Ja, und wenn die aber, das ist ja so krass immer in diesen ganzen Geschichten, wenn Diskurse in die eine Richtung verlaufen und unwidersprochen bleiben, führt das, also Sprache und Gespräch und Diskussion und Debatten führen zu einem veränderten Handeln.
Ja.
Denn wenn das alles okay ist, dann können so Leute Frauen belästigen.
Richtig.
Ohne dass sie irgendwie dafür belangt werden.
Und deswegen bin ich persönlich auch ein Fan von der gegenderten Sprache, weil sich Unterdrückungsmuster irgendwie schon auch harmlos zwar, zumindest für die einzelnen Akteure, in der Sprache ausdrücken.
Ja, da habe ich noch eine andere Position, aber ansonsten bin ich ja überall da ganz doll bei dir.
Ich möchte das ganz kurz nochmal ausführen, das ist nichts, wo ich jetzt starker Verfechter davon bin, dass ich es gut finde, wie es gelöst wird, weil ich finde, es ist extrem uneinheitlich und unhandlich.
Mhm, und unhandlich
ist
vor allem.
Es ist einfach, genau, wenig praktikabel, aber dass sich generell Gedanken darüber gemacht wird, finde ich wahnsinnig gut und extrem wichtig, weil man einfach durch Worte Bilder schafft in den Köpfen der Menschen.
Aber ich finde, es braucht halt einfach mehr so Leute wie Joko und Klaas, die vielleicht das alles ein bisschen hier und da mal irgendwie wischiwaschi oder mit dem Augenzwinkern machen, aber das einfach viel mehr Reichweite erzielen als die ganzen Leute, die das bis ins letzte Kleine mit einer Verbissenheit diskutieren und eine Reichweite haben, die gegen Null gehen und vor allen Dingen richtig viele Leute verprellen.
Ja.
Das mag auch richtig sein, weil die vielleicht irgendwie initial irgendwas in Bewegung setzen, aber am Ende sind es immer solche Mainstream-Sachen, die vielleicht von den Die-Hard-Leuten eher verlacht werden oder nicht ernst genommen werden oder als nicht hinreichend empfunden werden, die dann aber die größte Durchschlagskraft haben. Deswegen ist es echt cool, dass die beiden Jungs sowas machen.
Das Wichtige bei solchen Sachen ist ja, dass es zum Thema gemacht wird und dass darüber geredet wird. Und worauf ich übrigens ganz ursprünglich mal hinaus wollte, als ich davon anfing, ist, dass im Zuge dessen Sarah Kuttner bei Twitter auch von einer Belästigungssituation berichtet hat, die sie mit 9 oder 10 Jahren mal erlebt hat. Und dass ganz viele Frauen zum Anlass genommen haben, eigene Belästigungssituationen, wo sie sich entsprechend gefühlt haben, auch wenn es jetzt kein direkter, juristisch gesehen Missbrauch war oder gar eine Vergewaltigung gewesen ist, sondern einfach nur Situationen, wo sich Männer denen gegenüber übergriffig verhalten
haben. Das haben die ihr Leben lang mit sich getragen. Und Sarah Kuttner hat mit ihrer Äußerung irgendwie einen sicheren Raum geschaffen, in dem sie das auch...
Genau, das ist, und das ist jetzt der Rückschluss auf deine Geschichte, die du aus Bremen erzählt hast, weil ich habe mir viele davon durchgelesen und ganz, ganz oft waren da einfach solche Situationen, wo... Also, wie gesagt, das war jetzt keine Vergewaltigung, das war jetzt nicht irgendwie Worst-Case-Szenario, aber das waren einfach Sprüche, das waren Blicke, das waren ungewollte Berührungen. Und der Satz, den ich am häufigsten gelesen habe, und keiner hat was gemacht. Das war ganz oft in der Öffentlichkeit, keiner hat was gesagt, keiner hat sich positioniert, keiner hat sich irgendwie hinter mich gestellt, keiner hat das wahrgenommen, offen, also nach außen hin jedenfalls wahrgenommen. Und das hast du gemacht in der Situation, die ja auch vergleichsweise harmlos ist. Ja. Aber du warst so sensibel in der Situation zu sagen, ich muss hier oder möchte jetzt hier gerne einschreiten, um auch irgendwie Schlimmeres zu verhindern und vielleicht sogar einen Lerneffekt für diese Spinner zu haben. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll.
Ja, aber ich habe sozusagen auch nur deswegen eine Antenne dafür, weil das so viel Thema ist. Und das ist ja genau dieser Schneeball-Multiplikationseffekt.
Genau.
Aber die Frage, die mir immer noch tatsächlich offen ist, ist, wie schätzt du das ein? Wäre es sinnvoll gewesen, hinterher sie nochmal anzusprechen?
Nein.
Einfach nur zwei Sachen nach dem Motto, erstens, das ging nicht klar und zweitens, alles okay.
Nein, das würde, das so vom ersten Impuls her, also ich weiß ja in der Situation nicht dabei, aber vom ersten Impuls her würde ich sagen, eher nicht.
War eigentlich klar, ne?
Weil, ja,
erstens, weil ich hab in meiner Aussage ja klar gemacht, dass es nicht okay ist.
Genau. Und ich glaube, dann hätte man eventuell vielleicht den Schluss ziehen können, jetzt will der weiße Cis-Mann aber noch Applaus dafür haben, dass er das gemacht hat. Und das ist ja natürlich nicht dein Ziel gewesen.
Ich habe tatsächlich nur deine Story im Kopf gehabt, wo die tolle zweite Hauptdarstellerin dieser Serie diejenige war, die der Person erstmal klar, weil sie wirkte auf mich auch nicht so wie, als wäre sie davon sehr erschüttert, sondern eher so nach dem Motto, ach, die Idioten und hahaha.
Nein, ich glaube, du hast wirklich alles richtig gemacht in der Situation. Chapeau, um mal Französisch zu
sprechen. Es war nicht sehr schwierig in der Situation. Es wurde mir, viele Rahmenbedingungen haben es mir leicht gemacht. Aber ich war trotzdem froh, weil ich habe genau gemerkt, dass es eine Situation, in der man sich hinterher richtig geärgert hätte, wenn man nichts gesagt hat.
Ja.
Und das, ich habe ja, glaube ich, schon mal zu dir gesagt, dass ich manchmal auf so Sachen warte. Und manchmal ist es ja so, dass man irgendwie, wie heute hatte ich wieder sowas, da hat mir ein Typ sozusagen die Vorfahrt genommen. Ich bin rübergegangen über eine Ausfahrt und ein Auto ist sozusagen über mich rübergefahren. Obwohl da ist noch eine Cola im Kühlschrank.
Ich will keine Cola, ich will nur wissen, wie viel Rum ich da reinmache. Also wir kriegen nämlich Cola rum. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle.
Und der Typ im Auto hat dann bemerkt, dass er mir das genommen hat und war ganz erschrocken und hat sich entschuldigt. Und dann war ich natürlich auch wieder ganz butterweich und habe gesagt, alles ist okay. Aber ich hatte mich schon darauf vorbereitet, diesem Arsch die Meinung zu sagen. Und das hatte ich ja schon gesagt, manchmal wünscht man sich, dass man mal einfach im Recht ist, weil jemand was Falsches tut und mit Recht dem einen vor den Kopf hat.
Aber wünschst du dir in diesen Situationen eigentlich genauso doll, dass du jemanden vor der Flinte hast, der das dann auch sehr schnell auch dann so sieht, wenn du ihn darauf hinweist, also dass du im Recht bist und seinen eigenen Fehler eingesteht?
Weiß ich nicht. Also wir haben ja, das war ja genau das Thema, dass man sich so also auch sowas wie Corona mal insgeheim vielleicht hin und wieder mal gewünscht hat, so Ausnahmesituation. Oder so. Und wenn man sozusagen bereit ist, in den Kampf zu ziehen, dann will man auch nicht, dass man sofort die Waffen niederlegen muss. Dann will man sich auch messen, dann will man auch im Recht sein und das durchfechten und gewinnen.
Ja, bist du so ein Typ, der auch mal richtig Bock hat, irgendwie zu checken in einer extremen Situation, was er so drauf hat?
Ich glaube schon.
Hast du dich jemals mit irgendjemandem geprügelt?
Haben wir das nicht schon mal gehabt?
Ne, wir haben darüber
gesprochen,
dass ich geschlagen wurde.
Ich habe mich mal verabredet zum Prügeln. Und zwar aus genau dem Grund, weil ich das so nie richtig hatte. Es gab mal so ein, zwei Rangeleien oder auch härtere Sachen, aber nie so eine richtige All-Out-Schlägerei. Und darüber habe ich mit einem Klassenkameraden gesprochen, in der 5. oder 6. Klasse. Und dem ging das genauso.
Und dann haben wir gesagt, verabredet.
Okay, wir machen das.
Und?
Und es war geil. Es hat tatsächlich
das
hat funktioniert, das Adrenalin kam tatsächlich.
Das heißt, Moment,
wir haben halt verabredet, dass wir nicht so zum Spaß, sondern dass wir richtig uns prügeln.
Okay, also es gab einen Moment, da habt ihr gemeinschaftlich festgestellt, oh, ich habe mich noch nie geprügelt, ich würde so gerne mal.
Ja,
ich auch. Und dann hatte irgendeiner von euch beiden die Idee. Weißt du noch, wer von euch die Idee hatte? Okay, schade.
Weiß ich nicht.
Und dann habt ihr.
Aber es war so ein Ding, ich weiß das denn, das ist ja immer, es gibt ja immer so ein paar aufgeregte Mädchen in der Klasse.
Ja.
Tut mir leid, es sind dann immer Mädchen, die das dann einerseits irgendwie cool finden, aber andererseits auch sich darum kümmern wollen, dass auch nichts Schlimmes passiert.
Nichts Schlimmes passiert, ja.
Und die das irgendwie begleitet haben, keine Ahnung. Und dann haben wir uns nach der Schule im Klassenzimmer verabredet. Die Schule war weitgehend leer dann. Haben die Stühle und Tische zur Seite geräumt und haben so eine Arena aufgebaut und haben uns geprügelt.
Waren andere Leute anwesend oder nur ihr beiden?
Das weiß ich nicht mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese aufgeregten Mädchen dabei waren.
Mhm.
Aber so ganz genau kann ich es nicht sagen. Aber es war geil. Es war so richtig so ein Thrill. Es hat gepumpt. Man war so richtig im Kampfmodus und es war gut.
Und wer hat gewonnen?
Ich weiß nicht, ob es einen Gewinner gab. Wir haben, glaube ich, uns einfach schlapp geprügelt. Und es war auch nicht so, dass es wirklich irgendjemand sich verletzt hätte, aber es war schon so, dass man nicht mit angezogener Handbremse unterwegs war. Also das war wirklich toll. Und das war einfach so ein Adrenalinrausch.
Mhm.
Und am Ende haben wir so Arm in Arm den Klassenraum verlassen und uns gefreut.
Und seitdem cool. Sind sämtliche dieser Gefühle aus dir rausgeprügelt worden.
Offenbar nicht.
Aber jetzt hast du es eher auf die verbale, kommunikative Ebene gehoben.
Ja, also ich will schon den Leuten dabei.
Hättest du Bock, dich nochmal zu prügeln? Das ist kein Angebot, ich will das nicht.
Ich hätte, glaube ich, schon Bock auf den.
Auf das
den
Messen?
Rausch. Ach, den Rausch der Hormone.
Okay.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich gesund, aber ein bisschen zu fett bin. Ich merke, dass wenn ich manchmal gezwungenermaßen oder auf das Bock, ich war neulich irgendwo auf dem Spielplatz und habe einfach mal Klimmzüge probiert, dass es sich einfach super unangenehm anfühlt, Sport zu machen. Mhm. Ich merke, es tut weh, es ist anstrengend, es ist blöd, ich will das einfach nicht. Und ich frage mich deswegen, woher die Motivation kommen soll, sich richtig körperlich zu betätigen.
Ganz einfach, darf ich dir jetzt kurz beantworten, damit du nach kurzer Zeit eben halt nicht mehr diese unangenehmen Gefühle
hast. Ja, aber du musst durch dieses tiefe Tal der unangenehmen Gefühle durch. Und richtig. Da also habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt war es aber neulich so, dass ich angestachelt durch meine Kinder gezwungen wurde, die jeden Deich in Bremen 30 Mal so schnell ich konnte hochzulaufen und wieder runterzulaufen.
Ja.
Und das war jetzt ja eine große sportliche Übung, aber es war für meine Verhältnisse aktuell schon recht viel. Und danach habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt an die Zeit, wenn man Fußball gespielt hat bis nach der Dämmerung, wenn man den Ball schon nicht mehr sehen konnte.
Ja.
Und einfach wirklich irgendwie 5 Stunden am Stück Fußball gespielt hat und bis auf die Knochen und um jeden Ball gekämpft. Und du merkst es nicht, weil du im Tunnel bist. Und wenn du dann nach Hause gehst mit deinen ganzen Kumpels zusammen und du hast irgendwie noch dein Pulli oder was über die Schulter gehängt und du torkelst nach Hause und merkst, wie schwer die Beine sind. Das ist ein super geiles Gefühl.
Ja.
Ein so tolles Gefühl. Und das hatte ich, daran habe ich mich erinnert, weil ich hatte dann irgendwie einen Pulli über die Schulter und ich merkte so, oh, das ging ganz, und lief da so lang. Und dachte, ja, stimmt. Eigentlich hat man sich nach Sport immer richtig gut gefühlt. Aber man muss erst, und ich kann nicht irgendwie joggen oder ins Fitnessstudio, weil ich den Kampf und das Spiel brauche.
Aber könnte nicht auch das ein Kampf gegen dich selber sein, ob du das erstmal schaffst, das ein paar Wochen durchzuziehen, bis der Zeitpunkt kommt, wo es Spaß macht?
Das funktioniert nicht. So gesagt,
weißt du, was du brauchst? Du brauchst eine fucking Laufuhr,
nee,
Alter.
Nee.
Doch.
Das diese ganze perfekt. Gamification-Scheiße und Funktionsscheiße.
Nein, es ist keine Gamification.
Ich brauche den psychologischen Gegner. Ich muss jemanden...
Du bist dein eigener psychologischer Gegner.
Ich kann nicht
Gegner.
Mein eigener Gegner sein.
Das ist doch das
Geniale. Ich muss jemand anderen kaputt machen. Anders kann ich mich nicht motivieren.
Du kannst gewinnen. Du kannst auch einfach den Benny-Part von dir kaputt machen, der sagt, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht.
Das sind alles Konstrukte, die nicht bei mir funktionieren. Ich kämpfe um jeden verdammten Ball beim Fußball. Jeden Ball. Bis zum Schluss, bis zum bittersten Ende. Weil der Sieg einfach das Wichtigste ist.
Wirst du unfair dabei? Faulst du? Schubst du?
Nein, nicht im Sinne von Schummeln, dass ich die Regeln wirklich breche. Mhm. Also ich würde schon hart reingehen und wenn ich einen Foul mache, ich würde es eher vermeiden, dann ist es so. Also ich glaube schon, dass ich eher hart spiele, aber nicht unfair. Mhm. Und ich kompensiere jegliches mangelnde Talent und jegliche Finesse einfach durch pure Willenskraft. Ich bin so ein Stier.
Das ist wie, wenn du versuchst, einen Baumstumpf auszubuddeln.
Ja, genau. Ich erinnere bis heute, mein Bruder ist 4 Jahre älter als ich. Und wir haben einfach so viel Fußball gespielt, mit so viel, also in der Spannweite von, ich würde sagen, 10 Jahren in den Gruppen. Und er war halt einfach physisch mir total überlegen. Und es gab einen Moment, da waren wir in unterschiedlichen Mannschaften und hatten ein Laufduell um einen Ball. Und ich habe nicht nachgegeben. Und es war so ein bisschen, dass er so... Und irgendwann, wir liefen nebeneinander her und irgendwann fing er an zu lachen. Weil er merkte, er kann nicht mehr mithalten. und es war wirklich so ein richtiges... So, und ich habe dann diesen Ball erobert und er musste lachen, weil er merkte, dass er gegen seinen 4 Jahre kleineren Bruder gerade verliert.
Schön.
Das war ein großer Triumph für mich.
Das ist noch so in deinem Kopf drin, ja. Das ist ganz süß.
Ich weiß genau, wo wir haben Querfeld auf dem Okamp-Sportplatz gespielt. Ich weiß sogar, in welche Richtung wir gelaufen sind. Rechts, außen.
Keine Ahnung. Ben, ich muss dir sagen, während dieser Folge, wenn das nicht schon auf Maximum gestellt wäre, würde ich mich nochmal neu in dich verlieben.
Ach.
Weil du ein toller, toller Mensch bist.
Ich kann nochmal über das Abitur sprechen.
Was ich allerdings ein bisschen schade finde, ist, dass wir jetzt noch nicht über Roy gesprochen haben.
Über Roy?
Über Roy. Wir haben
über Roy nicht gesprochen. Roy ist gestorben.
Roy von Siegfried und Roy.
Hast du das Foto gesehen in dem Artikel, den ich hier geschickt habe, von Siegfried und Roy?
Ich habe den Artikel nicht gelesen, weil ich dachte, du willst mich nur informativ darauf hinweisen. Ich wusste das schon. Das Bild
zu dem Artikel, wo sie beide noch am Leben waren und gemeinsam posiert haben. Die beiden sahen aus wie die schlechtesten Wachsfiguren ihrer selbst. Das waren so high-glossed, lebendige Leichen, so wie wenn du Keith Richards irgendwie mit Glossspray angesprüht hättest und ihn völlig entstellt hättest. Die sahen so schrecklich aus, dass ich dachte, nun ist aber auch gut.
War das letzte gemeinsame Foto oder was?
Vielleicht, es war ein fürchterliches Foto. Beide sahen so schlimm aus, so wie aufgespritzte, kaputt operierte.
Ich habe eine potenziell blöde Frage. Siegfried und Roy, waren die ein Paar? Waren die ein Liebespaar? Waren das einfach nur Geschäftspartner? Hatten die mal was und sind dann nicht mehr zusammen gewesen?
Also, die waren beide schwul, oder nicht?
Das glaube ich, ja. Das glaube ich schon.
Sie haben irgendwie viel mit Tigern zu tun. So wie Joe Exotic.
Joe Exotic.
Und ich habe das geguckt,
yes.
Alter.
Yes, erzähl.
Ich kann nicht so viel erzählen, außer dass es mir tatsächlich ist, hat mich gut unterhalten. Und ich weiß nicht, wie viel krasser das noch alles wird und wie viel besser die Unterhaltung
also
wird.
Also du hast die erste Folge gesehen und die nicht Folge mal ganz.
Ich habe die erste Folge zu 3/4, würde ich sagen, gesehen. Und dann musste ich abbrechen, weil meine Guckpartnerin eingeschlafen war. Ich hätte auch weiter gucken können, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ist ja auch blöd, wenn man es dann noch zusammen weiterguckt, muss man nochmal zurückspulen.
Gibt's mal gucken. Auch viel Kritik, dass gerade jetzt dieser Typ so abgefeiert wird, weil der eben halt nicht nur Tierquälerei betreibt, sondern irgendwie auch offensichtlich schwerst kriminell ist und jetzt diesmal keine jungen Frauen, sondern junge Männer durch sektenähnliche Konstrukte an sich selbst bindet und der wird jetzt abgefeiert, das geht ja gar nicht.
Ja.
Aber fuck it, natürlich kann man das, also man feiert ja nicht die Person selber ab. Also ich jedenfalls, ich finde jetzt nicht, dass Joe Exotic ein geiler Typ ist, den ich mir gerne irgendwie irgendwo hintätowieren lassen möchte oder mir Poster zu Hause aushängen will.
Und er hat halt auch, also Ich fand in dieser ersten Folge, da wird er und seine Nemesis-Frau da.
Carol Baskin.
Und
fucking Baskin.
Und dieser andere Typ, der auf seinem Elefanten reitet und der von dem er so viel gelernt hat, dargestellt. Und da gewinnt er hart,
ja,
muss ich sagen. Also ja, keine Ahnung, wie sich das weiterentwickelt. Aber bei ihm ist das Einzige, wo man das... Also sie ist einfach völlig durch. Und der andere Typ irgendwie auch. Und bei ihm hat man schon so eine gewisse Sympathie, die man entwickelt. Also das ist auf jeden Fall eine schillernde, vielschichtige Figur, möchte ich sagen.
Ich kann dir nicht viel zu sagen, ohne irgendwas potenziell zu spoilern. Aber ich möchte eine Sache sagen. Es wird bei allen beteiligten Personen, es kommen auch noch viele andere noch dazu, es wird abgefuckter. Bei allen. Auch bei Carol Baskin wird es noch viel abgefuckter. Viel abgefuckter.
Das habe ich sowieso nicht so ganz verstanden, was die macht. Das ist so geil. Wir retten die nur. Und dann haben wir sie hier.
Dann haben wir sie hier.
Und also gut, sie züchtet sie nicht, das ist der große Unterschied.
Richtig, aber dann stellt sie trotzdem aus, ja, verlangt Geld dafür und im Gegensatz zu Joe Exotic bezahlt sie ihre Angestellten nicht. Das ist halt Animal Shelter. Alle kommen freiwillig, um den Team was Gutes zu tun. Ja.
Ich habe gerade überlegt, weil ich auch im Wildpark Schwarze Berge war. Das Problem von vegetarischen Fleischersatzprodukten, sag ich mal, ist häufig, dass die sehr teuer sind, weil die natürlich nicht in der Masse produziert werden können wie Fleisch. Und ob man es irgendwie, wenn die so gut sind, nicht hinkriegen kann, weil wie krass viel Fleisch, das habe ich gedacht bei Joe Exotic, das ist so heftig, wie viel Fleisch er an diese Tiger verfüttert.
Dieses abgelaufene von den Supermärkten
und na, so. Da waren wir, doch stimmt, das genau. Und immer wenn sie irgendwie einen Roadkill sehen, dann werden sie benachrichtigt. Und wie sie die zerlegen, diese Kühe, und ihn reinwerfen. Ob man es nicht schaffen kann, einfach diesen Viechern Fleischersatzprodukte anzudrehen.
Den Tigern?
Ja. Dass sie das so macht, dass sie das annehmen und dass sie sich davon ernähren. Weil dann hast du plötzlich einen Markt, der so gigantisch ist in der Produktion, dass du über die Masse kommst und dann kannst du auch die veganen Frikadellen für die Menschen für
99 Cent. Man muss dann natürlich bei den Ersatzprodukten darauf achten, dass sie trotzdem irgendwie diese ganzen Tiere, also irgendwelche Eiweiße, tierische,
haben ja, klar, die dann ja nicht. Haben ne? Die ja aber meistens dann. Die sind dann entweder auf Hühnereibasis.
Genau. Oder, also sowas brauchen die. Und dann natürlich so, dass es vom Geschmack her so ausgerichtet ist, dass ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwei Katzen, die essen die größte stinkende Scheiße. Also, ja, und anderes aber auch wieder nicht, was genauso
stinkt. Und da stinkt. Ist Fleisch drin.
Und da ist dann, ja.
Und vielleicht kann man dir was anderes andrehen und dann hast du plötzlich einen Skalierungseffekt und kannst es günstiger
herstellen. Interessant.
Und dann switchen die Leute, und weil sie sagen, wenn ich den
vegetarischen
günstiger kriege.
Gleichzeitig würde massiv auch die normale Fleischproduktion zurückgefahren werden müssen, weil halt diese ganze Tierfleischverfütterungsindustrie Alternativen hätte, die dann genauso günstig werden. Nee, Jock, sorry, kann ich dir erzählen, weißt du selber schon, ist im Gefängnis und auch immer
noch. Damit fängt ja das an.
Und kommt da wahrscheinlich auch nie mehr raus. Nee. Höchstwahrscheinlich kommt Joe Exotic.
Läuft in seinen Tierpark weiter?
Wo, ich verrate es dir nicht.
Okay.
Ich verrate es dir aber nicht. Aber was ich vor wenigen Wochen gelesen habe. Hast du es denn durchgeguckt? Ich habe es fertig geguckt, na klar.
Letztes Mal hast du mir dann
durchgesprochen, was und nicht es gibt ja mittlerweile auch, das gab es damals auch noch nicht, da war die ganze Serie schon fertig, aber es gibt ja mittlerweile auch, ich weiß nicht genau, wie lange das her ist, dass das alles aufgenommen wurde. Ein Jahr, anderthalb so ungefähr. Und jetzt haben, weil das so erfolgreich war, hat Netflix nochmal ein kurzes Special gemacht, wo ein Moderator zur Corona-Zeit dann alles per FaceTime oder Zoom oder whatever nochmal Interviews mit den Leuten geführt hat. Heute.
Ja.
Mit den ganzen wichtigen Figuren. Also mit den meisten jedenfalls. Das ist auch nochmal sehr interessant. Das habe ich auch geguckt. Das ist wahnsinnig empfehlenswert. Aber was ich vor wenigen Wochen gelesen habe, dass Donald Trump darüber nachdenkt, Joe Exotic zu begnadigen. Und das ist so großartig. Das rundet diese Geschichte so ab. Das ist, also wenn das passiert, ne?
Ja.
Wenn er sich nicht mit seinem Hydroxychloroquine tötet, was er ja angeht. Hast du das gesehen? Oh Mann, ich will gar nicht immer wieder über Donald Trump reden, weil eigentlich ist er es nicht wert, aber auf der anderen Seite dann doch, weil er so ein verfickter Entertainment-Faktor ist in meinem Leben, weil ich sauge Donald Trump-Infos in mich auf wie SpongeBob Patrick, wenn er ihn lieb hat. Das ist, ich kann nicht anders. Ich bin süchtig. Ich bin süchtig nach Donald Trump. Immer noch. Es gab eine kurze Zeit, wo ich dachte, ich bin gesättigt und habe keinen Bock mehr und will das nicht mehr. Ich kriege das auch nicht mehr verfolgt, wen er jetzt gerade wieder gefeuert und eingestellt hat. Ich komme nicht mehr hinterher. Das ist mir zu kompliziert. Das ist wie wenn man eine Serie guckt und man verpasst 3 Folgen und dann guckt man wieder eine Folge und denkt, hä, der war doch letzte Folge doch noch tot.
Kennst du Elmar Brock? Der CDU-Europaabgeordnete.
Ja, na klar, Elmar Brocken. Moment, stopp. Wie sagt Martin Sonneborn immer 165 Kilo konzentrierte CDU?
Ja,
den kenne ich.
Es gab gerade einen großen Artikel zu Elmar Brock und ich habe gedacht, ah krass, ist jetzt Bolton wieder im Gespräch. Und habe das alles verfolgt und habe diese ganze Info aufgesaugt über Bolton und dann kam am Ende raus, dass es Elmar Brock. Das hat alles vorne und hinten nicht zusammengepasst und ich war sehr lange verwirrt, weil ich die beiden durcheinander gewürfelt habe, weil sie genau gleich aussehen. Okay, das war ein ganzes Einschub. Donald Trump möchte Hydroxy. Ist das nicht das neue Aloe Vera?
Nein, das ist das Malariamittel, von dem er selber behauptet hat, das würde helfen gegen Covid-19. Ach so, ja,
doch, das habe ich auch mitbekommen, und natürlich.
Wo er dann einfach auf einer Pressekonferenz einfach so behauptet, ich nehme das seit Wochen. Und dann so die Nachfragen gab, Mr. President, was haben Sie gerade gesagt? Sie nehmen dieses Medikament? Ja, könnte sein. Könnte auch nicht sein, aber ich nehme es. Und nicht, weil ich irgendwelche Symptome habe, sondern um das präventiv einzunehmen gegen dieses Virus. Und es geht mir gut, gucken Sie mich an. Und die ganzen Nachfragen so, ja, könnte sein. Musst du denken, was geht mit diesem Mann?
Hast du die John Oliver-Folge gesehen mit den Q-Tips?
Ich gucke alle John Oliver-Folgen. Ich liebe diesen Mann.
Wie er das nachgespielt hat.
Kannst du bitte, du wirst es besser können als ich. Kannst du bitte, ich glaube nämlich, dass der in Deutschland aufgrund der Sprache wahrscheinlich einfach nicht so bekannt ist. Kannst du ganz kurz unseren Hörern erklären, wer John Oliver ist und was er macht?
John Oliver ist ein britischer Comedian ursprünglich, der bei Saturday Night Live in den USA, bei Jon Stewart, früher als Stand-Up-Comedian, dann bei Saturday Night Live, ganz großartige Beiträge gemacht hat, wo er Leute auf der Straße interviewt hat, wie das halt in diesen Late-Night-Talkshows ist und immer auch so ein bisschen als der zweite Mann hinter Jon Stewart gemacht wurde. Jon Stewart hat die Show verlassen, wurde aber nicht durch John Oliver, sondern durch Trevor Noah ersetzt.
Kannst du kurz erklären, wer John Stewart
ist? John Stewart ist der geile, große Late-Night-Talker.
Politische
Late-Night-Talker. Late-Night-Talker. Es ist nicht David Letterman, so nach nicht dem Motto,
Jay Leno.
Es ist nicht Jay Leno mit ich umarme Joe Exotics Tiger, sondern bissig, hart auf die Fresse, politisch, ganz und ein großartiger Typ.
Über Jahrzehnte wahnsinnig erfolgreich im amerikanischen Fernsehen.
Und der hat diese ganze auch wirklich sehr liberal-demokratische, sozialdemokratische Linie in den USA geprägt.
Die ja aus amerikanischer Sicht eher sehr links ist,
ja,
muss genau man dazu sagen.
Aber trotzdem ein Riesenpublikum,
ja.
Weil es auch in den USA einfach sehr viele Leute gibt. Also er ist jetzt nicht irgendwie ein Radikallinker oder so, er ist auch noch nicht mal so weit wie Bernie Sanders oder so. Bernie Sanders ist ja nach deutschen Verhältnissen auch einfach ein moderater Mensch,
ja,
sondern einfach ein verdammt bissiger, guter Typ, der diese Show hochgezogen hat und auch ganz viele großartige Leute gefördert hat und hochgebracht hat. Unter anderem John Oliver, der eben aus Großbritannien inzwischen die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Und John Oliver hat dann nicht die Nachfolge von Jon Stewart angetreten, was manche erwartet haben, sondern hat seine eigene Show auf HBO bekommen,
Last Week Tonight.
Und bei Last Week Tonight macht er im Prinzip so ein bisschen das, was Jan Böhmermann gerne tun würde und zum Teil auch tut. Also eigentlich kann man das schon ein bisschen vergleichen. Er macht so eine Mischung aus bissiger Satire und echtem investigativen Politjournalismus.
Ja, aber auf einem dauerhaft viel höheren Niveau, als Jan Böhmermann es tut.
Ja, wobei ich finde, dass man die großen Coups von Jan Böhmermann da durchaus auch daneben stellen kann.
Ja, also, aber da hat man eine Handvoll und bei John Oliver ist es alle 3 Wochen.
Was mich bei John Oliver stört, ist, dass sein inhaltlicher politischer Anspruch ist immer top, aber er jazzt ihn auf, und das muss er vielleicht auch für sein Publikum, mit sehr viel Comedy, die manchmal sehr billig ist und die manchmal einfach also mich auch stört, weil sie irgendwie so, die Lacher sind einfach manchmal zu billig. Und er schauspielert auch einfach sehr schlecht da drin und hat auch seine Sachen, die er immer wieder behindert. Aber es ist eine Nebensache. Er deckt ganz viele krasse Sachen auf und bricht sehr komplexe Themen sehr gut herunter auf sehr klar verständliche Sachen. Manchmal hat man das Gefühl, man darf dem ganzen Braten nicht so ganz trauen und nicht so ganz folgen.
Weil es doch ein bisschen zu einfach.
Weil es, genau, zu glatt gebügelt und die kann. Ja. Also, aber trotzdem hat er wahrscheinlich im Kern, ist er einfach ein guter Typ und hat ganz großartige Beiträge zu allem. Und da hat jetzt in der Corona-Zeit, hat er inzwischen, glaube ich, 6 oder 7 Folgen zum Coronavirus gemacht. Er hat halt seine Show und daraus gibt es immer Bits, die man auf YouTube sich alle angucken kann, kostenlos. Das ist ein Ausschnitt aus der Sendung, das sind so 20-Minuten-Folgen. Und da dekonstruiert er diesen ganzen Corona-Wahnsinn und haut einfach den Verantwortlichen ins Gesicht. Und das ist in dem Fall meistens Donald Trump.
Und das sich anzugucken, jetzt vielleicht auch aus der aktuellen Perspektive, ist irrsinnig interessant, weil als es anfing, hatte er noch seine, ich sag mal, normale Show im Publikum.
Ja.
Und er ist ja, also ne, Coronavirus Nummer 7 war, glaube ich, letzten Montag.
Die habe ich noch nicht gesehen.
Er hat zwischendurch nochmal 1-2 andere Themen gemacht, aber er ist halt einfach, glaube ich, seit Folge 2 oder 3, I don't know exactly, ist er in Heimquarantäne sozusagen und macht es von zu Hause aus. Und die ersten 1 oder wahrscheinlich 2, ich glaube, das ist auch richtig, hat er noch im Studio gemacht. Und da war halt auch noch so die Grundaussage, es gibt dieses Virus. Sollten wir uns Sorgen machen? Ja. Sollten wir in Panik verfallen?
Nein.
Wahrscheinlich nein. Aber wir wissen es nicht so genau. Also auch zu Zeiten, auch wo man hier noch gesagt hat, das ist ja alles doch nur die härtere Grippe, da hat er auch schon gesagt, wir wissen es nicht so genau. Panik ist nie irgendwie ein guter Ratgeber. Ja. Das ist einfach so ein
kluger Mann. Er ist so gut da drin, auch seine, sozusagen die Grenzen dessen, was er sagt, aufzuzeigen. Er ist halt gar nicht irgendwie populistisch oder reißerisch in eine oder andere Richtung, sondern macht immer diesen krassen Vernunftsregenschirm auf, unter den sich alle kuscheln können, wo man einfach das Gefühl hat, ja, es ist einfach, da ist einfach jemand mit einem ganz klaren Kompass und mit Vernunft und Verstand, der sagt, was er weiß und was er nicht weiß.
Die Dinge auch vernünftig recherchiert, die Quellen angibt, das ist auch irgendwie sehr
vertraut. Und der sich natürlich dann einfach die größten Freaks der USA rauszieht, auch manchmal für einen billigen Lacher, manchmal auch für einen guten Lacher, die sagen, sie würden ihre Nachbarn essen, wenn es drauf ankommt.
Übrigens kommt
Es lohnt Oliver. Sich auf jeden Fall sehr, aber ich finde, es lohnt sich tatsächlich mehr als politische, journalistische Sendung als Comedy.
John Oliver kommt übrigens auch bei Tiger King kurz vor, weil er auch über Joe Exotic spricht, weil er ja ganz kurz mal Ambitionen hatte, Präsident zu werden.
Ja, richtig.
Und da wird ein kurzer Ausschnitt aus John Oliver Last Week Tonight gezeigt. John Oliver, du cooler, kleiner, hässlicher Brite. Ich finde es sehr schön, dass es dich gibt. Du hast mich damals mit ihm in Verbindung gebracht und seitdem habe ich alle Folgen geguckt.
Ich habe nicht alle Folgen
geguckt. Die teilweise sehr, sehr mehrfach. Sehr, ich liebe diese Sendung. Wenn ihr des Englischen mächtig seid und Lust habt auf politische Einordnung hochkomplexer Themen, guckt euch Last Week Tonight mit John Oliver an. Gibt es bei YouTube. Benny, ich bin ein bisschen leer. Ich habe zwar noch 100 Millionen Themen, aber wir haben ja auch noch 100 Millionen Podcast-Folgen vor
uns. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin voll mit Zeug und ich fasse gar nicht, wie viel hier noch alles
ist. Hast du jetzt Lust, so ganz zum Abschluss nochmal so 1, 2, 3?
Ich
so
würde vielleicht noch ein paar weghauen, aber es ist
hau einfach mal weg. Hau noch mal weg.
Es gibt so viele große. Ich habe auch das Gefühl, es ist so viel passiert, seit wir uns das letzte
Mal
bei Podcast gehört haben.
Ja, es ist wahnsinnig viel passiert.
Es ist wirklich eine Menge. Ich habe ein ganz paar Sachen, die kann ich einfach einmal weghauen.
Mhm.
Du hast mich bekannt gemacht mit dem Wort safe, mit der Jugend. Nein, eigentlich nicht. Es ist halt die aktuelle Jugendsprache ist safe und du benutzt es auch sehr viel. Ne?
Ja.
Safe machen wir das.
Ja.
Und ich bin erstaunt, dass das wirklich Eingang in meine Alltagssprache gefunden.
Das ist aber ein praktisches Wort, muss man sagen.
Ist es, aber man kann es auch gut umgehen, aber irgendwie habe ich es aufgeschnappt und ich weiß nicht, ob ich da jetzt im Grenzbereich bin, dass ich einfach zu alt bin dafür, aber wahrscheinlich ist es auch einfach schon nicht mehr Teil der Jugendsprache, denn wenn Leute wie wir das mitkriegen, dann ist es schon eigentlich vorbei.
Nein, das
glaube ich. Ich benutze das und ich bin sehr dankbar dafür, dass es tatsächlich ist cool. Dann möchte ich bei dir Abbitte leisten. Oh. Ich habe seit in den letzten Jahren mit dir eine immerwährende Diskussion darüber geführt, vielleicht habe ich das auch schon erwähnt, über das Vorheizen des Ofens für Pizzen.
Hast du noch nicht erwähnt, aber ich erinnere mich an unsere immerwährende Diskussion.
Ich habe immer die Position vertreten, dass mit dem Vorheizen ist Blödsinn, weil das ist nur dafür da, weil die Öfen alle unterschiedlich schnell sind und die Pizzahersteller wollen sicher gehen, wenn er heiß ist. Wir kennen den Absprungpunkt. Wenn du bei 200 Grad das Ding da reinschmeißt, dann dauert es so lange. Wenn der Ofen aus ist, wissen wir nicht, ob du einen der schäbigen Ofen hast, die ein paar Minuten länger brauchen oder so. Alles andere ist Blödsinn und deswegen habe ich gesagt, ich hau die einfach rein. Man kann das einfach nach Augendings machen. Jetzt gibt es Brötchen vom Hansebäcker. Es gibt die große Kette Hansebäcker in Hamburg, die relativ tolles Brot backt und Brötchen. Und die backen so halbfertige Brötchen zum Kaufen und am nächsten Tag im Ofen selber fertig backen, damit du nicht zum Bäcker laufen musst. Total geil. Haben wir jetzt ständig, gerade während Corona. Und da steht drauf, Tipp, das Vorheizen ist wichtig, damit die Brötchen die natürliche Feuchtigkeit behalten. Also das trocknen sie aus in der ganzen Zeit des Vorheizens und dann werden sie gebacken und dann werden sie zu trocken.
Guck mal.
Und das, da sage ich danke, das brauchen Leute wie ich. Ich brauche einfach eine Begründung für solche blöden Regeln. Wenn da einfach nur steht, heizen Sie den Ofen vor, dann hinterfrage ich das und sage, warum.
Aber hallo, mein Argument war ja immer, das haben Wissenschaftler rausgefunden, ja, schlaue Wissenschaftler.
Aber die sollen mir einen Grund geben.
Ja, aber warum brauchst du den Grund?
Glaubt damit ich es verstehen kann. Und bei Tiefkühlpizzen bin ich mir auch nicht sicher, ob das zutrifft.
Dasselbe. Das passt
wenn
genau.
Wenn so ein frisches vom Bäcker gebackenes genau. Brot, na klar kann ich mir das vorstellen. Das trocknet aus, das wird trocken und blöd und deswegen muss ich den Ofen vorheizen. Deswegen heize ich den Ofen jetzt vor. Aber auch eigentlich, glaube ich,
nur für die Brötchen.
Aber das, da muss ich wirklich sagen, ich habe mir nicht vorstellen können, warum das so ist. Und es ist so.
Aber weißt du, was wir wirklich mal machen sollen? Wir sollten mal den direkten Vergleich machen. Wir sollten wirklich mal, wir brauchen zwei Ofen dafür. Keine Wohnung der Welt hat zwei Ofen. Das gibt's nicht.
Doch, unsere Nachbarn hier, die haben nämlich zwei Küchen.
Ich habe ein Insekt im Haar, ja. Oder?
Flieger, es geht gerade total zielgenau. Auf deinen Haaren gelandet.
Krass. Okay, nächstes Thema.
Weißt du, was Spülung ist? Wofür Haarspülung ist?
Das macht die Haare weicher. Aber ich weiß nicht, warum und wofür.
Was ist? Das war für mich immer ein Rätsel. Und es geht nämlich so weit, dass wenn ich das irgendwo sehe, ich war gerade zu Gast in Bremen in der Dusche und da stand kein Shampoo, sondern nur Spülung.
Nur Spülung.
Und ich habe mich nicht getraut, das zu benutzen, statt Shampoo. Weil ich dachte, das ist etwas so anderes, sowas so Merkwürdiges. Und seit ich ein kleines Kind bin, hat mich das irgendwie fasziniert, aber auch ein bisschen, ich will nicht sagen gegruselt, aber irgendwie irgendwie war ich dagegen.
Hattest du noch nie die Situation, dass du dir versehentlich Spülung statt Shampoo in die Haare gemacht hast?
Nein, nicht.
Nee, ist mir schon mehrfach
ich habe da ein bisschen Sorge vor und ich denke, das macht das Haar wahrscheinlich so schlank und es macht es auf jeden Fall nicht sauber. Ich brauche da noch Shampoo, um die Spülung rauszukriegen. Vielleicht ist es auch andersrum. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum das ein Ding ist, dass es so einen Siegesfeldzug geschafft hat, dass es irgendwie es in jedem Laden gibt seit so vielen Jahren und alle benutzen das.
Also ich glaube, die richtige Reihenfolge ist eher Shampoo, dann Spülung.
Ja, weil dann spült man aus. Aber
genau.
Was passiert da? Warum? Das Shampoo spült sich doch selber aus mit dem Wasser.
Richtig, aber die Spülung hat halt noch einen anderen Effekt auf die Haare. Das macht die Haare weicher, das macht sie weniger klettig, keiner glänzender
ja,
vielleicht.
Warum heißt sie Spülung? Irgendwie, das ist mir super suspekt.
Das Wort ist dir suspekt?
Ja, ich glaube, das liegt auch am Wort.
Mm.
Spülung. Oh. Und dann sind da immer irgendwelche Frauen mit großen, welligen Haaren da drauf. Auf dem
ja, immer so mit Naturlocken, die man gar nicht haben
möchte. Nee, gar nicht natürlich sieht das aus. Sieht ganz schlimm aus.
Also ich sag nicht, dass es natürlich aussieht, aber es gibt auch Naturlocken, die nicht natürlich aussehen.
Ich habe schon gesagt, ich war im Wildpark Schwarze Berge.
Mit den Hängebauchschweinen.
Ja, die sind super fett. Die sind so fett, weil sie den ganzen Tag fressen. Die werden immer nur gefüttert. Die machen nichts anderes, als mit ihren dicken Rüsseln zu fressen.
Würden Hängebauchschweine, die nicht ausreichend gefüttert werden, einfach Schweine sein, also ohne Hängebauch.
Du meinst, das ist eine Zoozüchtung von den ganzen Kindern, die...
Überlege ich gerade. Also ich meine,
nein.
Was passiert denn, wenn man Hängebauchschweine unterernährt? Hängt da immer noch der Bauch runter?
Ja, aber die werden ganz mager trotzdem und kippen um und sterben an Unterernährung.
Okay.
Da haben die natürlich auch Corona-Konzepte gehabt. Sehr vorbildliche Corona-Konzepte, finde ich. Also die haben geil alles beschildert.
Und alle Hängebauchschweine haben eine Maske
aufgehört. Die Hängebauchschweine haben Masken. Und da sind aber auch überall Desinfektionsspender. Und am Ausgang des Freigeheges hängt auch so ein Desinfektionsspender. Aber es gibt ja die Deluxen mit Hand runterhalten und sie gehen automatisch. Und es gibt die mit dem Hebel, die eigentlich in Corona-Zeit ein bisschen... Oh.
Die man immer nur mit dem Ellbogen.
Genau, und jetzt ist dort, hängt dort ein leerer Desinfektionsspender. Und alle Leute, so 10 Leute pro Sekunde, falsches Ding. Sehr viele Leute. Genau, alle 10 Sekunden geht da ein Mensch hin, drückt mit seiner Hand drauf, es kommt nichts raus, sagt, geht weiter, dann kommt der nächste, drückt mir das einfach in Corona weitergebe.
Geil, das ist eine, ja.
Und es ist so schnell, dass sogar dieses flüchtige Virus, falls es denn so flüchtig ist, auf jeden Fall kurz da
drauf. Krasser bleibt. Pandemieherd.
Und das ist so geil, dass es umgekehrt ist. Die Leute wollen sich desinfizieren.
Oh, das ist ja fantastisch. Das ist ja
und so, wollen Sie Corona hier, bitteschön. Wir haben es frei.
Eine geile Todesironie. Ja. Das sind mir die liebsten Ironien.
Das hat mir gefallen. Okay, das war ein schnell Shoot. Ich habe noch viel mehr, aber ich bin froh, dass wir wenigstens noch ein paar Sachen. Hier steht noch Goldie Horn und Gildo Horn. Fand ich lustig. Dass man die irgendwie zusammen wie ähnlich sind. Ich wollte das irgendwo unterbringen. Aber ich habe es noch nicht geschafft bisher. Und Entschuldigung, ich bin noch eine Sache schuldig, die muss ich anbringen. Was können wir damit machen?
Warte kurz. Ich muss das erstmal verdauen. Das ist ja fantastisch. Ich glaube, ich hätte dich sofort angerufen, wenn ich diesen Gedanken gehabt hätte. Gildo Horn und Goldie Horn.
Es ist so nah beieinander.
Es ist mir nie aufgefallen. Ich möchte ganz kurz ein paar Infos
raushauen. Warum heißt der deswegen so? Das ist ja ein Künstlername.
Das ist ein Künstlername. Aber, ja, weil, wie heißt der in Wirklichkeit, Gildo Horn? Was ist sein echter? So, weißt du es wirklich nicht?
Nein.
Horst Köhler. Gildo Horn heißt im echten Leben Horst Köhler.
Toll.
Horst Köhler. Und Goldie Horn ist übrigens die Mutter von... Ah, fucking hell. Wie heißt sie denn? Kate Hudson.
Aha.
Und Kate Hudson wiederum ist die Mutter des Kindes von Matthew Bellamy von Muse. Und das Kind heißt Bing.
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 Nach Chandler Bing benannt.
Vielleicht. Möglicherweise.
Es gibt eine direkte Verbindung zwischen Gildo Horn und Chandler Bing als Sohn von Matthew Bellamy und Kate Hudson.
Genau.
Woher kenne ich Kate Hudson noch?
Almost Famous?
Nee, ich meine mehr so Celebrity Trash Talk.
Die hat nicht viel Trash Talk.
Ist sie nicht, weil die hat die vorher mit irgendjemandem was? Ist die mit irgendjemandem anderen zusammen gewesen?
Oh, die war, glaube ich, mit irgendeinem Sänger zusammen.
Nee, denn das reicht nicht.
Also mit einem anderen Sänger.
Ich bin Slati. Schuldig. Wir haben einen Aufruf gemacht, dass wir die Probleme lösen können.
Das können wir nicht lösen.
Problem ist, die einzige sinnvolle Frage, die uns erreicht hat dazu, ist die von Slati, die wir nicht lösen können. Nämlich, warum gibt es diese ganzen Einheiten Giga, Mega und so weiter? Ja,
können wir nicht.
Nicht für
ich möchte,
Kilo.
Ich glaube, das ist ein Problem des metrischen Systems, ausreichend besprochen in dem Film Pulp Fiction von Quentin Tarantino.
Ja.
Dass es vielleicht einfach von unterschiedlichen Orten unterschiedliche...
Nee, das Problem, was Ladi anspricht, ist ja, es gibt die...
Erklär bitte kurz also, für die Zuhörer die Frage.
Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich brauche deine Unterstützung. Er sagt, es gibt die, für sehr große Mengen gibt es die Vorsilben, die Präfixe, Kilo, Mega und Giga.
Mhm.
Und es gibt sie aber nicht bei den Standardeinheiten wie Meter und Gramm. Kilo gibt es natürlich, Kilometer, Kilogramm, aber danach gibt es kein Mega und Gigameter und kein Mega und Gigagramm. Und bei Tonnen gibt es aber eine Gigatonne.
Mhm.
Und eine Megatonne gibt es, glaube ich, auch.
Mhm.
Aber sind Tonnen nicht vielleicht US-Einheiten? Nee.
Glaube ich nicht.
Und das ist tatsächlich merkwürdig.
Das ist merkwürdig.
Denn es gibt auch keine, du kannst bei Kilometer, darüber kommt nichts mehr. 1000 Kilometer, 100.000 Kilometer, vielleicht.
Lichtjahr.
Also auf der Erde gibt es halt keine Distanzen, die so groß sind, dass du was Größeres als Kilometer brauchst. Aber bei Kilogramm vielleicht schon.
Oh, das ist ein guter Ansatz.
Aber dann redet man in Tonnen.
Ja. Zentner hat man erstmal noch. Und dann kommt irgendwann die
vielleicht,
Tonne.
Vielleicht gibt es irgendwas über Tonne.
Gibt es Gigatonne?
Ja.
Gigatonne?
Ja.
Das heißt 1000
Gigabyte
Tonnen?
Gigabyte gibt es ja auch.
1000 Tonnen? Eine
das ist eine Gigatonne. Würde ich sagen.
Eine Tonne sind 1000 Kilo, ne?
Kilobyte, Megabyte, Gigabyte. Eigentlich müsste es erst die Megatonne geben. Ich weiß aber nicht, ob es die Megatonne gibt. Die Megatonne kriegen irgendwas Kleines auf dem Jahrmarkt. Kommt und rührt in der Megatonne und holt euch einen Preis raus. Ja, also meine Theorie, Slati, ist, man braucht die Großen nicht in dem Bereich.
Das finde ich gut. Meter. Das finde ich gut. Das kann ich mir auch vorstellen. Meine Theorie ist metrisches System. Fang jetzt damit an, was du willst.
Ich laufe jetzt noch zwei Sachen, dann mache ich wirklich Schluss.
Ist gut.
Wir haben mal darüber geredet, dass wir so wie zwei bei Calvas sein wollen.
Ja, zwei
dass wir die Probleme
bei lösen zwei Calvas.
Deswegen kam ich da nämlich raus. Und eigentlich müssten eigentlich nicht zwei bei Calvas sein, sondern wir müssten Duomian sein.
Duomian.
Duo.
Das habe ich versucht.
Wir sind wie Duomian, aber zu zweit, was total geil ist, weil die zwei Perspektiven, und das ist der Name.
Das ist Duomian,
neuen Sub-Podcast.
Es ist nur ein U dazwischen
Duomian.
Das ist fantastisch. Duomian, bin ich dabei.
Und das ist.
Unsere Rubrik, wenn mehr Fragen kommen, dann ist es die Rubrik Duomian.
Genau, und wenn genug Fragen kommen, machen wir daraus einen eigenen Unterpodcast, in dem wir Leute per Telefon zuschalten.
Nein, das machen wir nicht, aber was wir jetzt ernsthaft versprechen können, weil das ist, können wir auch einhalten, wenn jetzt mehr oder weniger regelmäßige Fragen kommen oder von einer Person sehr viele Fragen kommen, die wir dann einzeln pro Folge besprechen können, dann machen wir einen Jingle für Duomian.
Sehr gut, mit deinem Bass.
Vielleicht
mit meinem Bass. Duomian. Und die letzte Sache ist die Frage, ist das Wort Rassismus rassistisch?
Weil, please elaborate.
Der Hintergrund ist, dass sich Studenten beschwert haben, dass im Hamburger Schulgesetz steht, dass so eine Anlehnung ans Grundgesetz niemand aufgrund seiner Rasse benachteiligt werden darf.
Mhm.
Und die gesagt haben, dass da das Wort Rasse drin steht, ist ein Problem, weil Rasse ist ein Begriff, der sozusagen nicht zulässig ist.
Ja.
Und es muss anders formuliert sein und das wird tatsächlich geändert. Und wenn man das Wort Rasse nicht benutzen darf und man nicht sagen darf, man darf nicht aufgrund seiner Rasse diskriminiert werden, weil das überhaupt sagt, du hast eine Rasse,
ja,
dann ist doch das Wort Rassismus, was heißt, du wirst Diskriminierung aufgrund der Rasse, auch rassistisch. Und ich frage mich, ob es vielleicht tatsächlich deswegen problematisch ist, das Wort Rassismus zu benutzen.
Also wenn das Ziel ist, dass man nicht mehr Rasse sagt in Bezug auf Menschen, sollte man versuchen, sich ein alternatives Wort für das, was man mit Rassismus ausdrücken möchte,
auszudrücken. Rassismus drückt doch aus, Leute diskriminieren Menschen aufgrund ihrer Rasse.
Ja.
Und wenn du sagst, es gibt keine Rassen,
ja, darf man
nicht von Rassismus sprechen.
Aber das ist doch jetzt
so. Oder sagst du, ich versetze mich in Björn Höcke rein und Björn Höcke glaubt an Rassen und an die Unterlegenheit von bestimmten Rassen und deswegen diskriminiert er Leute aufgrund einer Sache, die es eigentlich gar nicht gibt, aber das ist Rassismus, weil ich mich in ihn hineinversetze. Nein, und ist das Hineinversetzen in Björn Höcke nicht ein Problem an sich?
Das ist immer ein Problem an sich. Sich in und wir haben überhaupt nicht über Andreas Kalbitz gesprochen. Das hätte ja auch
noch Andreas mal. Wer?
Kalbitz.
Was ist das denn?
Das ist der Nazi von
ach so, oh, da wollte ich unbedingt mit dir drüber sprechen.
Der so doll Nazi ist, dass nicht mehr die AfD Namen
möchte. Um Gottes Willen, darüber wollte ich mit dir auch ganz viel sprechen.
Das haben wir alles nicht gemacht.
Das ist die News der Woche.
Das ist eigentlich wirklich...
Wir brauchen eine Doppelfolge. Aber es ist schon viel zu spät.
Es ist viel zu spät für eine Doppelfolge. Also, Rassismus, Björn Höcke, Andreas Kalbitz, Nazi, scheiße. Es geht ja, du bist jetzt gerade wirklich sehr, sehr sprachtheoretisch unterwegs. Und wenn man jetzt plötzlich für sich entscheidet, man darf das Wort Rasse nicht mehr benutzen, was wahrscheinlich.
Ja, ich nehme es ja aus dem echten Zusammenhang. Ja. Diese Studenten haben sich darüber
aufgeregt,
dass das Wort Rasse steht.
Habe ich auch schon mal gehört, dass es zu verurteilen ist, dass man Menschen nach Rassen einkategorisiert. Aber Rassismus ist ja sozusagen ein Benennen der Tatsache, dass Menschen genau dieses tun.
Ja.
Und deswegen finde ich, ist das Wort Rassismus nicht rassistisch. Eigentlich kann das Wort Rassismus nicht rassistisch sein, weil es einfach eigentlich wertfrei
ist. Ist das Wort rassistisch?
Das hast du.
Das ist dieselbe Frage.
Das ist genau dieselbe Frage, nur dass du jetzt Richtung Adjektiv
gegangen bist. Ja, ich bin Richtung Adjektiv gegangen.
Aber das kann man ja auch mal machen.
Aber okay, Entschuldigung.
Hast du jetzt meinen Punkt schon verstanden?
Ja.
Also eigentlich habe ich schon versucht.
Ja. Ja, aber wenn ich sprachtheoretisch unterwegs bin, müsste ich konsequenterweise was anderes nehmen. Ich weiß nicht, ob ich dann Faschismus nehmen sollte.
Aber Faschismus ist ja nicht dasselbe wie Rassismus.
Ja, das stimmt.
Das muss man ja mal festhalten an der Stelle. Das werden wir, glaube ich, nicht mehr auflösen, diese Folge. Wir sind schon viel zu lang.
Wir sind viel zu lang unterwegs. Es tut mir leid, mein Handy quillt über vor interessanten Gedanken, weil wir gefühlt seit 5 Wochen nicht mehr zusammen geredet haben.
Weil wir so interessante Menschen sind. Die mit so geilen Ideen. Okay, ich möchte... Ich fange jetzt an mit einer ganz kleinen Abmoderation. Ja. Also ich möchte diese Folge abschließen mit einem kleinen Tipp. Wenn ihr mal schlechte Laune habt, googelt mal bitte Folgendes. Sesamstraße, Samson, Outtakes. Liebe Freunde, bitte, bitte, bitte. Ich meine das wirklich, ich höre das selber ganz oft im Podcast. Googelt mal dies, guckt euch mal das an, sucht mal danach. Ich mache das nie, aber wenn ihr das jetzt hört und irgendwie ein internetfähiges Gerät in der Nähe habt, und das müsst ihr haben, um überhaupt unseren Podcast zu hören, deswegen gelten gar keine Ausreden, bitte googeln. Samson, Sesamstraße, Outtakes. Ich habe das nicht gesehen, dass du es verlinkt hast. Ich habe es aber selber bei Twitter gesehen. Es ist der größte Spaß, den ich seit langer Zeit im Internet gesehen habe. Wie der Schauspieler, möchte ich sagen, der Künstler, der Samson mit Leben erfüllt, sich ärgert, weil irgendwas nicht so läuft bei der Aufnahme, wie er sich das vorgestellt hat, und flucht wie ein Rohrspatz. Es ist so schön. Es ist harmlose Unterhaltung. Es ist ein ganz toller kindlicher Spaß. Gönnt euch das. Gerade wenn ihr irgendwie gerade eine schlechte Zeit habt, guckt euch das an. Das ist wirklich toll. Ich habe nichts weiter dazu zu sagen. Danke, 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 dass ihr wieder zugehört habt. Ich glaube, diese Folge war wahnsinnig zerfahren und zerfasert. Aber wir müssen sie ja nicht auch am Ende nochmal Revue passieren lassen. Das kann jeder für sich selber tun.
Ich bin Fan von dieser Folge.
Ich bin Fan von dir, weil du schöne Haare hast und für Frauenrechte eintrittst. Das gefällt mir ausgezeichnet. Deswegen.
Wir sind übrigens, du hast mich bei 36 Fragen gefragt, was ich an dir schätze.
Ja.
Wir sind in der Zwischenzeit Dutzende von positiven Eigenschaften von dir
eingefallen. Ich möchte nichts davon hören, bitte.
Alles klar.
Okay.
Gute Nacht, ihr alle da draußen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nein, stopp! Hast du noch an? Ich will nicht immer, ich sag ganz oft Ciao.
Ja, Ciao habe ich mir abtrainiert. Verrückt. Ich habe es mir abtrainiert. Ich habe es von meinem Vater. Da kommt es wieder. Ich habe übrigens das Husten inzwischen aus. Ich habe schon wieder falsch gemacht. Scheiße! Nächstes Mal nehme ich es auf in der Sprachnotiz. Ciao, müssen wir beide nicht mehr sagen. Ich habe es mir abtrainiert, du bist auf einem guten Weg dahin. Wir sagen Tschüss, gute Nacht, macht's gut und küsst euren Kuschelhasen.
Arrivederci.